Tout le monde est présent. Meine sehr verehrten Damen und Herren, chers collègues, Herr Präsident, lieber Richard Ferrand, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Christine Lagarde, chers collègues de l'Assemblée nationale, liebe Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, verehrte Gäste. Eigentlich hätten wir heute in Frankfurt in der Paulskirche tagen wollen. Ich bedauere sehr, dass die Entwicklung der Pandemie es erneut unmöglich macht, uns endlich wieder einmal persönlich zu treffen. Aber die deutsch-französische Parlamentarische Versammlung hat bereits im Mai und Juni ihre Handlungsfähigkeit auch unter diesen erschwerten Bedingungen bewiesen. Und das werden wir heute und morgen mit dieser Videokonferenz auch wieder tun, bei der die deutschen Abgeordneten aus dem Bundestag in Berlin und die französischen Kollegen aus der Assemblée nationale in Paris zusammengeschaltet sind. Wir haben es derzeit europaweit wieder mit steigenden Infektionszahlen zu tun. Morgen früh werden wir mit den Gesundheitsministern auch über mögliche Konsequenzen sprechen. Dabei teilen wir in dieser gemeinsamen Kammer sicher alle die Auffassung, dass es nicht noch einmal wie in diesem Frühjahr zu unabgestimmten Grenzschließungen kommen darf. Und damit ist die Sitzung eröffnet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben in der letzten Woche erfahren, dass ein Mitglied dieser Versammlung aus dem Bundestag positiv auf das Covid-2-Virus getestet wurde. Wir wünschen unserem Kollegen im Namen der Versammlung Gesundheit und rasche Genesung. Und ich möchte aus diesem Anlass Sie hier im Saal nochmals nachdrücklich um die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln sowie um das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes bitten. Sie können diesen ablegen, wenn Sie Ihren Sitzplatz mit dem erforderlichen Abstand von mindestens 1,5 Metern eingenommen haben. Und natürlich auch während Ihrer Redebeiträge. Et voilà, Monsieur le Président, la parole est à vous.
Monsieur le Président,
parlementaires franco-allemandes, chers collègues, chers amis. Je regrette également que la situation...
Ich bedauere sehr, dass die Gesundheitssituation, die sich jetzt ungewiss entwickelt, uns wiederum dazu zwingt, uns in einer Videokonferenz zu treffen. Die Zeit der Begegnung wird aber wiederkommen. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass wir uns versammeln können, was ja auch heute der Fall ist. Denn unsere gemeinsame Versammlung arbeitet und darüber freue ich mich. Ich schließe mich auch an den Gesundungswünschen von Wolfgang Schäuble an, wünsche für eine schnelle Gesundung an ein Mitglied unserer Versammlung und auch ihre Angestellten, ihre Teams, die von Covid betroffen sind. Mögen Sie möglichst bald und möglichst schnell und möglichst gut wiederhergestellt sein. Lieber Wolfgang, ich reiche das Wort zurück.
Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 1. Wahl der Mitglieder und der Vorsitzenden des Vorstands der Versammlung. Bevor wir die Diskussion mit Präsidentin Lagarde beginnen können, müssen wir infolge der Neugründung zweier Fraktionen in der Assemblée nationale und damit auch in unserer Versammlung nach unserer Geschäftsordnung zunächst den Vorstand der Versammlung neu wählen. Die Fraktionen des Deutschen Bundestags haben nach dem Ihnen vorliegenden Wahlvorschlag folgende Kandidatinnen und Kandidaten benannt. Andreas Jung, Dr. Reinhard Brandl, Ursula Groden-Kranich, Markus Uhl, alle vier Mitglieder der CDU-CSU, Angela Glöckner, Dr. Nils Schmidt von der SPD, Norbert Kleinwächter, AfD, Michael Georg Link, FDP, Dr. Franziska Brandner, Bündnis 90 Grünen, Fabio Di Masi, Die Linke. Ich bitte nun Präsident Ferrand, die Kandidatinnen und Kandidaten der Assemblée nationale zu verlesen.
Die Fraktionen der Nationalversammlung haben folgende Kandidaten vorgeschlagen: für La République en Marche, Herrn Christoph Arendt, für die Gruppe Les Républicains, Herr Patrick Hetzel, für die Gruppe Modem, Herrn Frédéric Petit, für die Gruppe Sozialisme, Madame Cécile Untermeyer, für die Gruppe UDIC, Indépendant Christophe Nagelhänder, für die Gruppe Agir Ensemble, Monsieur Antoine Hert, für die Française Insoumise, Madame de Obono, für die Gruppe EDS, Frau Martine Wonne, für die Gruppe Gauche démocratique républicaine, Herr André Chassaigne, für die Droit, Liberté et Territoire, Herr Jean-Michel Clément.
Vielen Dank. Sind Sie mit diesen Vorschlägen einverstanden? Ich höre keinen Widerspruch. Dann sind die vorgeschlagenen Kolleginnen und Kollegen als Mitglieder des Vorstands gewählt. Und ich gratuliere Ihnen allen sehr herzlich. Und wir kommen nun zur Wahl der Vorsitzenden des Vorstands. Nach unserer Geschäftsordnung werden die Vorstandsvorsitzenden auf Vorschlag der Fraktion aus der Mitte des Vorstands gewählt. Auf Seite des Deutschen Bundestags hat die CDU-CSU-Fraktion Herrn Andreas Jung vorgeschlagen. Und wer wird in der Assemblée vorgeschlagen?
Herr Christoph Arendt. Dessen Kandidatur ich erhalten habe.
Sie sind mit diesen Vorschlägen einverstanden? Ich höre keinen Widerspruch. Dann sind die Kollegen Jung und Christoph Arendt als Vorsitzende der Versammlung gewählt. Und ich gratuliere Ihnen beiden und wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Ausübung Ihrer Aufgabe. Und damit kommen wir zu Punkt 2. Das ist die Diskussion mit der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde. Ich möchte mich bei Christine Lagarde sehr bedanken und möchte zunächst einige einleitende Ausführungen machen. Dazu habe ich einen klugen Sprechzettel. Nee, der ist es nicht. Wo habt ihr denn? Das ist das Ding. Ja. Ah ja, doch. Liebe Kollegen, es wäre ja von besonderer Symbolkraft gewesen, wenn wir uns heute in der Frankfurter Paulskirche hätten treffen können. Also da, wo die Deutschen 1848, inspiriert von den Ereignissen in Paris und getragen von den Idealen der Französischen Revolution, den Aufbruch zur Freiheit wagten. Was übrigens weniger bekannt ist, die Deutsche Nationalversammlung entwarf damals auch eine anspruchsvolle Finanzverfassung. Die Abgeordneten hatten erkannt, dass sich das geeinte Deutschland nicht allein aus Beiträgen der Einzelstaaten finanzieren ließen. Sie gaben deshalb der Zentralgewalt das Recht, eigene Steuern zu erheben, sogar, ich zitiere, Anleihen zu machen oder sonstige Schulden zu kontrahieren, wohlgemerkt nur in außerordentlichen Fällen. Was die Abgeordneten der Paulskirche damals für Deutschland vorsehen, diskutiert wird derzeit im Blick auf die Europäische Union, nicht zuletzt, weil auch wir außerordentlichen Herausforderungen gegenüberstehen mit teils grundstürzenden Auswirkungen. Mit Blick auf die Weltwirtschaft ist der in der Pandemie vielfach erweckte Eindruck einer neuen Normalität gar nicht so neu. Er verfolgt uns spätestens seit der Finanzkrise vor 10 Jahren, als die Stabilität der globalen Finanzmärkte bedrohlich ins Wanken geriet. Die Bank für internationalen Zahlungsaustausch, die Bank der Zentralbanken, resümierte schon lange vor der Corona-Krise das hochgradig Abnormale wird beunruhigend normal. Neu ist die hochpolitische Rolle der ja eigentlich unpolitischen Zentralbanken. In der Euro-Krise fiel der EZB eine entscheidende Rolle zu, wegen der fragilen Struktur des Euro und weil die Mitgliedstaaten ihrer finanz- und strukturpolitischen Verantwortung nur sehr begrenzt gerecht wurden. Allerdings steht die Frage seitdem im Raum, inwieweit die Geldpolitik der EZB die Versuchung der Mitgliedstaaten, diese politisch kurzfristig oft unpopuläre Verantwortung nicht wahrzunehmen, eher fördert, also die Frage von Moral Hazard. Die Komplexität der Stabilitätspolitik fordert, uns immer wieder vor Augen zu führen, welche Auswirkungen ein zu schnelles Wachsen der Geldmenge haben kann. Der Traum vom scheinbar unbegrenzt verfügbaren Geld birgt erhebliche Risiken für die Gesellschaft, für das Vertrauen in die Wirtschaftsordnung, in die Politik. Aber Vertrauen ist auch im digitalen Zeitalter eine zentrale Voraussetzung, nicht nur für die Stabilität von Währungen. Dem Dollar mit seiner Leitwährungsfunktion fällt das leichter als anderen Währungen. Dahinter steht die politische, militärische und wirtschaftliche Potenz einer Weltmacht. Der Euro dagegen hängt wegen seiner fragilen Konstruktion als Währung ohne Staat viel stärker und mehr noch als andere Währungen vom Vertrauen der Finanzwelt ab. Und Vertrauen muss ständig neu verdient werden. Durch Einhalten von Regeln und durch eine klare stabilitätspolitische Ausrichtung der Zentralbank. Bei der Bewältigung der Corona-Krise haben sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union auch dank entschlossener deutsch-französischen Führung auf ein gemeinsames, milliardenstarkes Wiederaufbauprogramm geeinigt. Über die konkrete Ausgestaltung wird derzeit noch gerungen. Die Debatte, die wir dabei führen, bietet die Gelegenheit dazu, Versäumnisse aus der Entstehungszeit des Euro und der großen Krise vor 10 Jahren zu korrigieren, indem wir die Disruption entschlossen nutzen, über den Europäischen Wiederaufbaufonds die Währungsunion jetzt zu einer Wirtschaftsunion auszubauen. Die monetäre Union ist ohne eine politische Entsprechung auf Dauer nicht tragfähig. Anders als seinerzeit in der Paulskirche geht es dabei nicht darum, einen Bundesstaat zu schaffen. Aber wir brauchen, um unsere gemeinsame Währung stabil und leistungsfähig zu halten, eine gemeinsame Finanz- und Wirtschaftspolitik. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Anleihekäufen der Europäischen Zentralbank hat ein Schlaglicht auf diesen Konstruktionsfehler des Vertrags von Maastricht geworfen. Und es hat gleichzeitig unterstrichen, dass unabhängige Institutionen, die nur über das erforderliche Mindestmaß an demokratischer Legitimation und Kontrolle verfügen, sich streng auf ihr Mandat begrenzen müssen und es nicht weit auslegen dürfen. Dass also ein unauflöslicher Zusammenhang zwischen der Unabhängigkeit der EZB und der Begrenzung ihres Mandats besteht. In der schwierigen Auseinandersetzung, die wir zu führen haben, laufen die Konfliktlinien quer durch die nationalen Parlamente. Und sie verlaufen zwischen den Mitgliedstaaten mit ihren jeweils ganz eigenen Traditionen. Deshalb ist der Austausch untereinander so wichtig, um zu einem besseren Verständnis der Positionen des jeweils anderen zu kommen. Und genau mit dieser Intention haben wir diese Versammlung ins Leben gerufen. Umso dankbarer bin ich der Präsidentin der EZB, dass sie sich Zeit für unser heutiges Gespräch nimmt. Christine Lagarde ist uns aus Frankfurt zugeschaltet. Bienvenue, Madame la Présidente. Wir sind gespannt auf Ihre einleitenden Gedanken, aber zuvor hat mein Amtskollege Präsident Ferrand das Wort.
Sehr herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Herr Bundestagspräsident, lieber Wolfgang, liebe Kolleginnen und Kollegen. In der vergangenen Woche hat Kommissionspräsidentin von der Leyen ihren Willen ausgedrückt, Europa voranzubringen zu einer menschlichen Wirtschaft, die uns schützt. Als Antwort auf die Erklärung von Robert Schuman, der 70 Jahre zuvor bereits sich wünschte, dass wir eine Wirtschaftsgemeinschaft schaffen, die wie ein Ferment für eine breitere und tiefere Gemeinschaft wirken kann. Seit ihrer Schaffung vor etwas mehr als 2 Jahren, man kann es sich kaum vorstellen, dass es so kurz ist, her ist, hat die EZB sich als fundamentaler Akteur in diesem Aufbauwerk Europas, das schützt, gezeigt. Die EZB ist zuständig für unsere gemeinsame Währung, eine klare tatsächliche Ausprägung für unsere Bürgerinnen und Bürger, einer Gemeinschaft anzugehören. Daher danke ich ganz besonders der Präsidentin Christine Lagarde, unsere Einladung heute angenommen zu haben. Seit 2012 und dem berühmten Ausspruch "Whatever it takes" von Mario Draghi hat die BZE insbesondere Reaktions- und Innovationsfähigkeit gezeigt, die andere europäische Institutionen nicht unbedingt haben. Es scheint nicht übertrieben zu sagen, dass das Handeln der EZB die Einheit der Eurozone gerettet hat. In der derzeitigen Wirtschafts- und Gesundheitskrise der letzten 6 Monaten hat das Handeln der EZB wiederum Entscheidendes geleistet. Die Entscheidung vom 18. März, und ich denke da insbesondere ans Anleihekaufprogramm gegen die Pandemie in Höhe von 1.350 Milliarden, ist ein wirklicher Wendepunkt und konnte die Turbulenzen auf den Märkten beilegen und die Zinsabstände in den Euro-Ländern verringern. Ohnedem wäre das Aufheben der Vorgaben des Stabilitäts- und Wachstumsmarktes, dass die Staaten so viel wie möglich aufnehmen können, wie nötig, ohnedem wäre es nutzlos gewesen und es hätte nur den Ländern genützt, die am wenigsten dies benötigen. Die EZB hat es so verhindert, dass die Eurozone sich aufsplittert und hat in der Bankenaufsicht und in der Währungspolitik wichtige Entscheidungen für unsere Volkswirtschaften getroffen, insbesondere in der schlimmsten Phase der Krise, als fast die Gesamtheit der Europäischen Union im Lockdown war und ganze Branchen im Stillstand. Leider haben wir das noch nicht hinter uns. Die Wirtschaftskrise ist noch lange nicht beigelegt und das Risiko der Aufsplitterung der Eurozone ist keineswegs vollkommen abgewendet. Die übrigen Institutionen der Europäischen Gemeinschaft wissen, worum es geht und haben im Juli bei den Chefs und Regierungschefstreffens, bei den Chefs der Regierungs- und Staatschefs einen Rahmen für den mehrjährigen Finanzrahmen und den Wiederaufbauplan geschaffen. Insbesondere möchte ich dafür der Initiative von Präsident Macron und Kanzlerin Merkel vom 18. Mai noch einmal hervorheben. Es hat dazu viele Kommentare gegeben. Einige sahen darin einen Hamilton-Moment, andere fanden es einen historischen Moment und anderen war, wie das rum war, es egal. Die Europäische Union hat die Entscheidung treffen können, die notwendig war, um die Europäerinnen und Europäer zu schützen und um die Wirtschaft wieder auf die Beine zu bringen, nicht nur die Vergangenheit zu verbessern, sondern auch die Zukunft vorzubereiten. Frau Präsidentin, Sie haben wie Ihre Vorgänger immer wieder darauf hingewiesen, dass die Haushaltspolitik die Währungspolitik ablösen muss. Und das war auch von vielen von uns ein Wunsch. Wir haben in der Krise gezeigt, dass Ihre Stimme gehört wird. Dieser unleugbare Erfolg der Europäischen Union darf aber nicht davon ablenken, dass wir eine dauerhafte Lösung haben müssen für die Eurozone, um so ein weiteres Verschmelzen unserer Konvergenz der Volkswirtschaften zu ermöglichen. Die Kohäsion der Eurozone kann nicht auf Dauer nur auf den Schultern der EZB ruhen. Wir leben in einer Zeit der Unsicherheit, das gilt für den Gesundheitsbereich als auch für den wirtschaftlichen. Und im Währungsbereich sind unsere herkömmlichen Bezugspunkte nicht mehr gültig. Neues Geld in die Wirtschaft einzufügen, führt nicht zur Inflation. Und das Geld scheint plötzlich gratis zu haben zu sein. Wir müssen also zu jeder Zeit ganz besonders aufmerksam sein. Wir müssen forsch und doch demütig auftreten und unsere Reaktionsfähigkeiten entwickeln, sodass alle europäischen Institutionen jeweils entsprechend handeln können und dass wir, die wir für unsere Bürgerinnen und Bürger stehen, beitragen zu einer Wirtschaft, die die Europäerinnen und Europäer schützt. Ich möchte auch von französischer Seite meinen Bedauern Ausdruck geben, dass die DFPV sich nicht in Frankfurt hat treffen können, am Sitz der EZB. Ich freue mich aber, dass wir uns dennoch austauschen können. Sie sind immer noch genauso wichtig und nützlich. Und ich möchte nun Frau Christine Lagarde das Wort erteilen, der Präsidentin der Europäischen Zentralbank. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Herzlichen Dank, Herr Präsident Schäuble und Herr Präsident Ferrand. Ich begrüße auch die Mitglieder der französischen Nationalversammlung und des Deutschen Bundestags. Die sehr guten Vorbemerkungen des Präsidenten Schäuble zeigen noch einmal, wie wichtig der Fortschritt ist, den wir leisten müssen, um tatsächlich auf diese Krise reagieren zu können. Es war mir nicht immer möglich, das auf Deutsch zu verfolgen, ohne Übersetzung. Ich möchte nun Und Ihnen beiden aber für Ihre einleitenden Worte sehr herzlich danken. Und ich danke Ihnen alle sehr herzlich, dass Sie mich heute eingeladen haben, sodass ich hier vor Ihnen das Wort ergreifen kann vor der deutsch-französischen Versammlung. Als Präsidentin der Europäischen Zentralbank und als französische Bürgerin, die in Deutschland lebt oder arbeitet, bin ich besonders geehrt, dass ich heute vor Ihrer Versammlung sprechen kann. Diese parlamentarische Versammlung ist für mich tatsächlich die Inkarnation einer ganz besonderen Beziehung, die unsere beiden Länder eint und spiegelt auch das Engagement für das europäische Aufbauwerk und die Integration Europas wider. Es ist ganz wesentlich, so denke ich, dass die EZB auf Dauer eine Kommunikationsform aufrechterhält, die in beide Richtungen geht, insbesondere natürlich mit den Volksvertretern der Europäischen Union. In beide Richtungen, damit meine ich, dass die EZB ihre Stimme erheben muss und ihre Politik erläutern muss und auf die Bedeutung hinweisen. Aber sie muss, und das ist ebenso wichtig, auch die Bemerkungen, die Sorgen, die Erwartungen der europäischen Bürgerinnen und Bürger hören. Und besonders im Augenblick ist das von größter Bedeutung. Es ist völlig selbstverständlich, dass unser derzeitiger Gesprächspartner nicht ein bestimmtes Parlament sein kann, auch wenn die Parlamente sich wie Sie manchmal gemeinsam treffen, sondern unsere Gesprächspartner sind normalerweise Vertreter im Europäischen Parlament, denen wir entsprechend der Verträge ja Frage und Antwort stehen müssen gegenüber unseren Entscheidungen in der Währungspolitik. Der transnationale Rahmen erlaubt es uns so, aber eben auch über nationale Sorgen hinweg zu denken und die Zukunft Europas vorzubereiten. Die Corona-Krise beschäftigt uns alle Tag für Tag. Die wissenschaftlichen Fortschritte sind sicherlich relativ bedeutend. Wir sprechen meistens aber immer noch von einer Covid-19-Krise, auch wenn das weiter fortgeschritten ist. Wir können mal sagen, dass das eine Krise war, die absolut keinen Vorgänger kennt. Denken Sie an Jean Monnet, einen der Gründerväter der Europäischen Union. Er kennt den ersten Teil seines Zitats, aber nicht so sehr den zweiten. Er hat gesagt, ich habe immer geglaubt, dass Europa in den Krisen entstehen wird. Das kennen wir, glaube ich, alle. Und dass Europa die Summe aller Lösungen für diese Krise sein wird. Daran muss ich oft denken. Ich denke auch oft an den Satz von Paul Valéry, der auch oftmals gemeinsam unsere Entscheidungen beeinflusst hat, der gesagt hat, denken wir an unsere Unterschiede, aber handeln wir nach unseren Gemeinsamkeiten. Europa hat nun die Möglichkeit zu zeigen, dass sie mehr als eben nur die Summe der Lösungen während der Krise sein kann. Und Jean Monnet hatte auch recht, als er sagte, die europäische Gemeinschaft ist nur ein Schritt, eine Etappe hin zu einer Weltorganisation der Zukunft. Mit diesen Dingen aus der Gründerzeit, mit diesen Worten aus der Gründerzeit und den Visionen im Sinn, möchte ich meine Zeit nun dazu nutzen, um Ihnen aus meiner Sicht zu schildern, was wir getan haben, wo wir jetzt stehen und in einem zweiten Teil vielleicht auch versuchen zu sagen, was weiterentwickelt werden kann und wie wir diese Krise tatsächlich auch als Chance nutzen können. Die Pandemie und die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, um die Verbreitung des Virus einzugrenzen, haben zu einem Rückgang der Wirtschaftsaktivität in der Eurozone geführt, die kein Beispiel kannte vorher, zumindest nicht während Friedenszeiten. Und wenn die derzeitigen Werte auch einen klaren Aufschwung im dritten Trimester zeigen, so bleibt doch der Ausgang der Krise ungewiss und viel wird von der zukünftigen Entwicklung der Pandemie abhängen und auch von dem Erfolg der Eingrenzungsmaßnahmen, eine Reihe von Maßnahmen, die eben als Gegensteuerung ergriffen wurden. Nach dem wirtschaftlichen Schock, dem stärksten nach dem Zweiten Weltkrieg, hat Europa und seine Politiker gezeigt, wie klar es handeln kann als europäisches Projekt. Gemeinsam können wir noch mehr tun. Und ich glaube, das ist doch ganz klar gezeigt worden in den letzten Monaten, dass dieses gemeinsame Handeln möglich ist. So können wir erhoffen, dass es wieder einen wirtschaftlichen Aufschwung geben wird im zweiten Halbjahr 2020. Es gibt natürlich eine große Ungewissheit. ob das denn wirklich so sein wird. Wenn ich mir nun anschaue, was wir, die Europäische Zentralbank, tun können, und die beiden Parlamentspräsidenten haben es angesprochen, wir haben unsere Rolle bei dieser gemeinsamen Anstrengung sicherlich gespielt in einer völlig beispiellosen Krise. Der Schock erforderte eine außergewöhnliche Antwort auch in der Währungspolitik. Wir haben deshalb das Anleihekaufprogramm PEPP aufgelegt, ein Notfallankaufprogramm in der Krise. Am 18. März wurde das beschlossen. Herr Ferrand hat es noch einmal erwähnt. Und wir haben diesen Plan aufgelegt, um die Stabilisierung der Finanzmärkte zu ermöglichen und entsprechende Entscheidungen in der Währungspolitik zu treffen. Dieser PEPP-Plan wurde also als zeitlich begrenzter Plan aufgelegt, mit zielgerichteten Maßnahmen und proportional. Er soll auf diesen spezifischen Schock eine Antwort darstellen und die wirtschaftlichen Schäden und die Inflationsauswirkungen der Pandemie eingrenzen. Es war aber auch ganz wesentlich, dass wir das Risiko einer Kreditklemme umgehen. Deswegen haben wir die entsprechenden Maßnahmen für die Banken erleichtert, um an Finanzmittel zu kommen, auch längerfristig. Das war kein Programm, was vollkommen neu war. Es gab bereits solche Refinanzierungsprogramme zuvor. Wir haben es spezifisch darauf ausgerichtet und so erdacht, dass tatsächlich mehr Geld in die Wirtschaft fließt und dass die Banken den Unternehmen und den Familien wieder Kredite zur Verfügung stellen können. Im Rahmen dieses Refinanzierungsprogramms, was langfristig gedacht ist, werden die Banken, wenn sie mitspielen, tatsächlich sich zu einem Zinssatz refinanzieren, der unter 1% liegt, sofern sie tatsächlich zur Refinanzierung der Wirtschaft beitragen. Wir haben eine Reihe weiterer Maßnahmen ergriffen. Ich kann Ihnen das gerne später noch weiter erläutern. Ich möchte nur eine noch erwähnen, weil damit die Zentralbank schnell mit den anderen Zentralbanken zusammenarbeiten konnte, nämlich die großen 6 Zentralbanken sind zusammengekommen und haben gemeinsam eine Devisenpolitik entwickelt, um somit auf eine starke Nachfrage bei den harten Währung, insbesondere bei Dollar, reagieren zu können, aber nicht nur beim Dollar. Nach diesen Maßnahmen, 6 Monate nach den Maßnahmen etwa, sind die Märkte wieder stabil. Das Kreditangebot ist stabil und der Wiederaufschwung beginnt. Diese Entwicklung sollte tatsächlich ein Inflationsniveau entsprechend unserer Ziele ermöglichen, zumindest mittelfristig, und entsprechend unserem Mandat auch die Preisstabilität ermöglichen. Ich habe es vorhin bereits gesagt, es bleibt aber ein Element der Ungewissheit. Und diese Ungewissheit im derzeitigen Umfeld heißt, dass wir uns neue Informationen sehr genau ansehen müssen, die tagtäglich zu uns kommen. Insbesondere was die Wechselkurse anbelangt, die Auswirkungen auf Inflation mittelfristig müssen betrachtet werden. Der EZB-Rat ist daher bereit, diese einzelnen Instrumente adäquat weiter einzusetzen, um eine entsprechende Inflation, wie unser Ziel es vorgibt, zu ermöglichen. Das haben wir auch aus Gründen der Symmetrie so beschlossen. Anders als in der Finanzkrise, die ich ja auch miterlebt habe und die meisten unter Ihnen damals miterlebt haben, ich damals als Finanzministerin, war es in den letzten 6 Monaten so, dass die EZB nicht der einzige Akteur war. Unsere Maßnahmen wurden ergänzt von Haushaltsmaßnahmen, entschiedenen Haushaltsmaßnahmen auf nationaler und europäischer Ebene. Und diese Unterstützung war ganz besonders wesentlich, weil wir damit den Schock der Pandemie wiederum abfedern konnten auf den Arbeitsmärkten, auf den Kreditmärkten und überhaupt für die Wirtschaft. Und dieser Wiederaufschwung, von dem wir hoffen, dass er sich fortsetzt, zeigt doch, dass die Wirtschaft heute immer noch diese Art der Unterstützung braucht. Ehrgeizige Haushaltsmaßnahmen der nationalen Regierungen sind mit einem europäischen Sicherheitsnetz ausgestattet in Höhe von 540 Milliarden Euro. Ich sage das, weil man sich immer wieder auf den Wiederaufbauplan in Europa konzentriert, den Next Generation EU Plan, eben in Höhe von 540 Milliarden. Aber es gab zuvor bereits drei Maßnahmen für einen Gesamtbetrag von 540 Milliarden. Und da ging es, Sie erinnern sich sicher daran, dass diejenigen, die bedroht waren, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, unterstützt werden sollten, dass Unternehmen einfachen Zugang zu Krediten haben sollten. Und schließlich war es auch gedacht für diejenigen europäischen Staaten, die den Stabilitätsmechanismus nutzen. 540 Milliarden, wie gesagt, mit dem Plan Neue Generation EU. Nun hat Europa einen entscheidenden Schritt in die Richtung der Beilegung der Krise getan. Und ein gemeinsames haushalterisches Instrument der EU kann nun zum ersten Mal genutzt werden, um auch nationale Stabilität herbeizuführen, auch wenn dieses Instrument nur ein vorübergehendes ist, zumindest im Augenblick nur ein vorübergehendes ist. Wir haben also heute eine gemeinsame Währungspolitik, das ist unsere Aufgabe, der EZB, und eine gemeinsame Haushaltspolitik auf nationaler und auf europäischer Ebene, die sich gegenseitig stärken und die somit den Wirtschaftsaufschwung befördern und die Preisstabilität mittelfristig sichern. Ich hatte vorher bereits darauf hingewiesen, dass ich glaube, wir müssen in diese Richtung auch weitermachen. Es ist Zeit für Europa, hinauszudenken über die derzeitige Abwendung der unmittelbaren Auswirkungen der Krise. Wir brauchen eine gemeinsame Vision unserer Zukunft. Die Pandemie wird Tendenzen verstärken, die es vor der Krise schon gab und die sicherlich auch zu strukturellen Änderungen in der Weltwirtschaft führen werden. Technische Veränderungen, geopolitische Veränderungen, Unterschiede, Veränderungen in den Wertschöpfungsketten. Das zeigt, wie viel für die europäische Wirtschaft auf dem Spiel steht und wie divers wir uns ausrichten müssen. Die Stärkung der europäischen Wirtschafts- und Währungspolitik und des Binnenmarktes, unsere gemeinsamen Vertriebsmechanismen, unsere gemeinsamen Mechanismen für den Verbrauch betreffen nicht nur uns. Es betrifft auch unsere Autonomie und sie garantieren, dass Europa besser geschützt auftreten wird in einer Welt der Zukunft. Sie als Gesetzgeber spielen dabei eine ganz wesentliche Rolle bei der Entwicklung einer Politik, die unsere Wirtschaft wiederbeleben soll. Sie kennen alle die wichtigsten Themen. Ich möchte nur zwei davon ansprechen. Es ist nicht ganz erstaunlich. Zunächst einmal Digitalisierung. Wir müssen die Vorteile der Digitalisierung ausschöpfen und dabei aber auch inklusive Arbeitsmärkte garantieren. Beide miteinander vereinen, beide Aspekte. Digitale Technik nutzen und inklusive Arbeitsmärkte schützen. Denn wenn wir das nicht tun, dazu gibt es eine ganze Reihe von Studien, dann wird es eine weitere Spaltung der Gesellschaft geben. Es gibt bereits Spaltungen im Bereich Einkommen, Bildungsniveau und Gender. Wenn wir diese nationalen Politiken und europäischen Politiken adäquat umsetzen, dann können wir tatsächlich gemeinsam mehr erreichen als allein, so wie es bereits Großeuropäer vorher gesagt haben. Auf nationaler Ebene brauchen wir entsprechende Veränderungen des Reglementierungsrahmens auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Markt der Waren und der Kapitale, um somit die digitale Exklusion von Bevölkerungsgruppen zu verhindern. Wir müssen auf europäischer Ebene schneller reagieren, hin auf einen Binnenmarkt des Digitalen, sodass alle wirklich von den Skaleneffekten profitieren können, ohne dass entsprechende Sorgen, was die Cybersicherheit anbelangt, hintangestellt werden. Ich weiß, Sie sind da sehr aktiv und das freut uns auch sehr. Was nun die EZB anbelangt, so hat das Digitale einen allerersten Platz. Wir wollen die Solidität und die Autonomie der europäischen Zahlungssysteme garantieren. Daran arbeiten wir aktiv mit. Wir kennen die Vorteile, wir kennen auch die Risiken und die Herausforderungen, die die Einführung eines digitalen Euro mit sich bringt, der nicht den derzeitigen ersetzen soll, aber der tatsächlich parallel zum derzeitigen bestehen soll. Es ist eine Alternative zur derzeitigen Währung und würde sicherlich auch sicherstellen, dass die Staatswährung im Herzen der Europäerinnen und Europäer verankert bleibt. So viel also zum Digitalen. Zweite wichtige Themenbereich, Umwelt. Immer wieder hat die Europäische Union klar gezeigt, dass wir uns Umweltbelange mehr kümmern müssen und wir können diese Gelegenheit auch nicht ungenutzt verstreichen lassen, Risiken im Klimabereich nun anzugehen und die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen. Die wichtigsten Daten zeigen, welche Risiken mit den Klimaveränderungen einhergehen. Es hat Auswirkungen auf unsere Volkswirtschaften, nicht nur in 20 oder 30 Jahren, sondern schon heute. Wir wissen auch, dass ein Übergang ohne eine Ordnung in eine CO2-freie Wirtschaft systemische Risiken mit sich bringt. Der Anschluss unserer Finanzsektoren innerhalb der Europäischen Union ist dabei insbesondere auch von großer Bedeutung. Wir müssen diese Risiken gemeinsam angehen. Der Übergang zu einer CO2-neutralen Wirtschaft birgt auch neue Wachstumschancen mit entsprechenden Investitionsprogrammen, die ehrgeizig ausfallen. Die Europäische Union braucht weitere Investitionen bedeutender Höhe, um politisch, klimatisch und im Umweltbereich handeln zu können. Der Plan Next Generation EU wird die Rolle der öffentlichen Haushalte in der Finanzierung von ökologischer Infrastruktur noch einmal unterstreichen. Dieser Übergang, ganz gleich, wie viel wir von öffentlicher Seite aufwenden, kann nur dann Erfolg haben, wenn der Privatsektor auch mitspielt. Das Finanzsystem muss der Katalysator dieser Entwicklung sein. Der Finanzsektor soll da tun, was er am besten kann, nämlich in einem Kontext, wo sie Risiken entsprechend eingeschätzt werden können. Eine neue Strategie, wie die Europäische Kommission sie für dauerhafte Finanzplanung vorgeschlagen hat, sollte dazu beitragen, dass externe Faktoren des Klimawandels auch adäquat in Preisen wiedergegeben werden. Gleichzeitig müssen wir alle Hindernisse eines Warenaustausch über Grenzen hinweg ausräumen. Das bedeutet in anderen Worten, dass wir die Bankenunion vollenden müssen und einen wirklichen Kapitalmarkt der Union schaffen. Ein Kapitalmarkt wird es uns erlauben, die internationale Rolle des Euro noch einmal zu stärken und die strategische Autonomie Europas zu unterstreichen. Wir müssen uns alle darauf vorbereiten und die Krise bewältigen, die unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft im Moment durchmachen. Wir haben eine strategische Neubewertung bei der Europäischen Zentralbank vorgenommen. Das haben wir schon vor der Corona-Krise begonnen und wir müssen dazu tun, dass unsere Währungspolitik tatsächlich auch heute und in der Zukunft unseren Zielen gerecht wird. Im Rahmen des Mandates, was wir bekommen haben natürlich, und unter Einhaltung der Vorgaben der Verträge. Diese strategische Neubewertung bedeutet, dass wir die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger wahrnehmen, ihre Sorgen, ihre Unsicherheit. Und das alles, damit wir unsere Entscheidungen letztendlich besser treffen können. Wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen, jetzt, dann kann die Krise auch die Chance sein, eine inklusivere Wirtschaft zu schaffen, die umweltgerechter ist und digitaler. Ich möchte noch einmal Jean Monnet erwähnen. Die derzeitige Krise kann für Europa bedeuten, dass wir eine Etappe nun zurücklegen zur Schaffung einer besseren Welt von morgen. Vor fast 60 Jahren, auf den Tag genau, am 23. September 1960, wurde die Europabrücke über den Rhein zwischen Kehl und Straßburg eingeweiht. Sie ist heute das Symbol der Annäherung zwischen unseren beiden Ländern geworden. Der Erfolg dieser Brücke zwischen Frankreich und Deutschland hat sich besonders gezeigt, als Familien, Unternehmen und Pendler gelitten haben unter der Schließung der Grenzen zu Beginn der Krise. Sie wissen alle, wie schwer das für sie war. Unsere Aufgabe ist also nicht nur Brücken zu bauen zwischen europäischen Ländern, sondern auch Übergänge in die Zukunft zu schaffen und einen Wiederaufbau, ein Wiedererstarken für unsere Wirtschaft zu ermöglichen. Diese Übergänge müssen im Zentrum der europäischen Debatte stehen, um aus der Krise herauszukommen. Sie, die Sie die Volksvertreter sind, haben natürlich eine ganz wesentliche Rolle dabei zu spielen, gemeinsam mit dem Europäischen Parlament Ihre Stimmen zählen. Wir werden auf unserem Website auf digitale Art und Weise entsprechende Fenster einrichten, wo europäische Bürgerinnen und Bürger, vielleicht auch die Volksvertreter, bestimmte Themen anstoßen können, um unsere strategische Neubewertung der Währungspolitik einzuleiten, die am 23. September begonnen wird, zum Thema Inflation und Maßnahmen zur Inflation. Ich danke Ihnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich stehe natürlich Ihnen zur Verfügung für Fragen und Antworten oder Kommentare. Ich möchte entsprechend notieren. Ich hoffe, dass ich eine französische Übersetzung bekomme. Mein Deutsch ist dafür nicht ausreichend. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Lagarde. Ich hoffe, dass die Übersetzung besser wird. Und wir können jetzt mit der Diskussion beginnen. Der Vorstand hat sich auf einen Ablauf verständigt, der ein strenges Zeitregime vorsieht. Es ist eine Fragerunde im sogenannten Fraktions-Ping-Pong-Verfahren. Das heißt, jede Fraktion kann eine oder zwei Fragen stellen, die vor den Fragen der nächsten Fraktion zusammen von der Präsidentin, soweit sie mag, beantwortet werden. Pro Frage- und Antworteinheit steht eine bestimmte Zeit zur Verfügung, die sich nach der Stärke der Fraktion bemisst. Fraktionen mit 10 Mitgliedern und mehr erhalten 7 Minuten Zeit. Wie gesagt, für Frage und Antwort. Fraktionen mit 3 bis 9 Mitgliedern 5 Minuten, Fraktionen mit 1 bis 2 Mitgliedern 3 Minuten. Jede Frage-Antwort-Einheit können die Fraktionen mit 10 oder mehr Mitgliedern bis zu 2 Fragesteller benennen. Alle anderen Fraktionen können nur eine Fragestellerin benennen. Sofern eine Fraktion 2 Fragesteller präsentiert, werden die zusammen aufgerufen, also hintereinander, und stellen ihre Fragen hintereinander. Wir haben in den früheren Sitzungen schon bemerkt, dass je kürzer die Fragezeit ausfällt, umso mehr Zeit steht für die Beantwortung zur Verfügung. Und ich muss die Präsidentin darauf aufmerksam machen, dass das Zeitregime strikt sein wird. Also wenn 7 Minuten bei einer größeren Fraktion vorüber sind, ist es auch mit der Antwort zu Ende. Die Fragestellerinnen und Fragesteller wurden bereits angemeldet. Der Zeitablauf wird auf den Bildschirmen angezeigt und nach Ablauf der Redezeit entsteht auch ein akustisches Signal. Und ich bitte noch einmal alle, das zur Verfügung stehende Zeitfenster einzuhalten. Und jetzt beginnen wir. Und die erste Frage stellt für die Fraktion La République en Marche der Kollege Pierre-Alexandre Anglade.
Vielen Dank, Herr Präsident, Frau Präsidentin. Zunächst einmal vielen herzlichen Dank im Namen der Fraktion La République en Marche. Diese Krise, in der wir leben, ist beispiellos und die Antwort muss kollektiv und vor allen Dingen europäisch sein. Europa, das muss man ganz klar sagen, hat am Anfang dieser Krise große Schwierigkeiten gehabt, weil die Kompetenzen im Bereich der Gesundheit nicht europäisch sind und weil es nationale Reflexe gab, vor allen Dingen zur Frage der Grenzen, insbesondere im Schengen-Raum. Und wir sehen, dass die Pandemie dazu geführt hat, dass bestimmte Reflexe wieder hochkamen. Da müssen wir sehr vorsichtig sein in den nächsten Wochen. Aber auf europäischer Ebene ist sehr gut reagiert worden, auf verschiedenen Ebenen. Und ich glaube, dass dank dieser Solidarität und auch der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich Leben gerettet wurden. Es gab auch eine wirtschaftliche Reaktion, eine Antwort, die sehr stark war, seit Beginn der Krise. Die EZB hat schon Mitte März den Wiederaufbauplan aufgelegt und somit eine Finanzkrise verhindert, die kurzfristig sicherlich aufgetreten wäre. Und auch die Zinssätze zwischen den verschiedenen Ländern, die Spreads, konnten im Rahmen bleiben. Unsere Staaten konnten so auch sektortechnisch antworten, was unabdingbar ist. Diese bedeutsame Antwort ging einher mit einer finanziellen Solidarität, die ihresgleichen sucht, insbesondere der europäische Wiederaufbau. Plan. Dabei bleibe ich kurz. Es ist nicht nur ein Wiederaufbauprogramm, sondern auch ein Plan, der historisch ist für Europa von seiner Größe her. Und wie Sie gesagt hatten, konnte so die Implosion der EU verhindert werden. Historisch, was die Finanzierung angeht, weil Europa zum ersten Mal gemeinsam Schulden aufnehmen wird. Und finanziell gesehen ist das die effizienteste Lösung. Und politisch gesehen ist Solidarität der Kern des europäischen Aufbaus. Historisch, weil so auch das deutsch-französische Tandem wieder auf den Plan kam. Die Frau Präsidentin hat es gesagt, die EZB hat eine wichtige Rolle gespielt, um die europäische Wirtschaft zu stärken, insbesondere dank des PEPP. Sie haben es gesagt, so konnten sie schnell und stark vorgehen, um die Kreditvergabe in Europa entsprechend zu stabilisieren, mit sofortiger Wirkung. Heute wüsste ich gern, wie es weitergeht mit diesem Programm. Wir haben gelesen zu verschiedenen Projekten, dass dieses Programm zum Beispiel über Juni 2021 hinaus beibehalten werden könnte. Das hätte natürlich Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft. Worüber denkt man hier bei der EZB nach? Danke.
Madame.
Merci, Monsieur le Président. Merci.
Danke. Herr Präsident, danke, Herr Abgeordneter, dass Sie die sämtlichen Maßnahmen und Akteure noch einmal genannt haben. Ihre Frage betrifft insbesondere das Notkaufprogramm, Pandemie-Notfall-Ankaufprogramm, PEPP. Das ist ein Programm, das insbesondere außerordentlich ist, mit der Pandemie zusammenhängt und wirklich spezifisch darauf abgezielt ist, gegen die Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen. Und deswegen kann ich Ihnen hier auch antworten. Ganz schnell haben wir Folgendes festgestellt. Wegen der Schwere der Pandemie und ihrer Dauer war es notwendig, die Größe des PPP neu zu kalibrieren. Und deswegen sind wir von 750 Milliarden Euro am 13. März dann zu 1,350 Milliarden übergegangen. Das war dann im Juni der Fall. Also oftmals bleibt man bei den Zahlen stehen. Das sind also 1.350 Milliarden Euro, die jetzt für dieses Programm ausgegeben werden. Es ist, wie gesagt, ein außerordentliches Programm, das mit der Pandemie zusammenhängt. Während der Krise also. Und dieses Programm wurde zunächst aufgelegt bis Ende 2020. Und wir haben dann beschlossen, es auszudehnen, mindestens, und hier zählt jedes Wort, bis Juni 2021. Zweitens haben wir auch das Reinvestitionsprogramm genannt. Das heißt also, dass die Fälligkeiten wieder investiert werden. Und diese Reinvestitionsdauer haben wir verlängert. Das Programm muss natürlich auch unsere Geldpolitik stützen und sie nicht gefährden. Es ist ja nicht unser einziges Instrument. Das PEPP wurde ganz spezifisch aufgelegt für diese Situation, aber wir haben natürlich andere geldpolitische Instrumente, die wir weiter nutzen und es auch tun werden und die wir natürlich auch anpassen an die Wirtschaftssituation. Ich nenne hier zum Beispiel die Zinssätze, die sehr niedrigen Zinssätze. Zinssätze. Die Einlagefazilität, die liegt ja bei minus 0,5 Basispunkten. Und ich denke auch an unsere Forward Guidance, die den Investoren und den Märkten ja aufzeigt, wie lange und in welchem Rhythmus die Inflation sich unserem Ziel wieder annähern soll, bevor wir die Zinssätze abändern und die auch darauf verweist, unter welchen Bedingungen wir die Anleihekäufe einstellen. Das ist unsere Politik der Forward Guidance. Dann haben wir klassische Anleihekaufprogramme, die ja auch weiterlaufen, 20 Milliarden monatlich, und die vervollständigt wurden durch einen Topf, über den am 15. März 2020 entschieden wurde, 120 Milliarden noch einmal zusätzlich. Das betrifft jetzt die Anleihekäufe. Parallel dazu haben wir die Refinanzierungsprogramme, durch die die Banken weiterhin die Wirtschaft refinanzieren können. Um auf Ihre Frage zurückzukommen. Wir haben in den Regalen sozusagen einige Instrumente, die sehr angemessen sind, um auf Situationen zu reagieren, die, sagen wir mal, normal sind. Aber im Augenblick sind wir nicht in einer normalen Situation. Wir sind in einer außergewöhnlichen Situation und deswegen braucht es auch außergewöhnliche Instrumente. Wir haben in diesem Rahmen ja auch die Anforderungen zu den Collaterals, also den Sicherheiten, abgesenkt. Also es gibt bestimmte Titel, die für die Refinanzierung in Frage kommen, je nach Anfrage der Banken, die in der Vergangenheit nicht genutzt wurden. Herr Schäuble findet, dass ich zu lange antworte. Ich habe das gerade gehört. Die Klingel.
Vielen Dank. Jetzt
Fraktion des Bundestags gebe ich Reinhard Braunel das Wort und Günther Krischbaum.
Frau Präsidentin, Sie haben in Ihren einführenden Worten die Einführung eines E-Euros, eines digitalen Zentralbankgeldes, angesprochen. Ich möchte Sie konkret fragen, wie dafür der Stand ist und wie der Zeitplan dafür ist. Ich weiß um die Risiken dieses Projektes, aber ich darf daran erinnern, dass China in den letzten Wochen sein Projekt zur Einführung eines digitalen Zentralbankgeldes beschleunigt hat und dass auch Facebook und andere mit der Libra-Währung im Moment große Schritte vorangehen. Und ich befürchte, dass Europa am Ende hier an den Rand gedrängt wird und wollte Sie deshalb konkret nach dem Stand und dem Zeitplan fragen.
Madame la Présidente, au premier, merci beaucoup pour cet échange, cette occasion cet après-midi, mais je vais continuer dans ma langue maternelle. Ich möchte noch mal auf das zu sprechen kommen, was Präsident Ferrand am Beginn der Sitzung gesagt hatte, nämlich, dass die in die Märkte gepumpte Liquidität nicht dazu beigetragen hat, die Inflation anzuheben. Deswegen meine konkrete Frage, Frau Präsidentin, wie gedenken Sie, die in die Märkte gepumpte Liquidität wieder einzusammeln. Denn sicherlich hat es anfangs den Südländern geholfen, um das namentlich zu nennen. Aber bei uns stehen Banken, Bausparkassen, Lebensversicherungsgesellschaften unter Druck, wenn diese Nullzinspolitik auch in Zukunft fortgesetzt wird.
Oui, Monsieur Madame la Présidente.
Je peux répondre maintenant? Oui.
Herzlichen Dank, meine Herren Abgeordneten, für zunächst die Frage nach dem digitalen Euro. Ich freue mich sehr, dass Sie darauf eingegangen sind und ganz gezielt eine Frage darzustellen, ohne dass Sie es vermischen mit anderen Kriterien, die eigentlich nichts mit dem digitalen Euro, wie ich ihn angesprochen habe, zu tun haben. Viele Zentralbanken fragen sich nach der Möglichkeit heutzutage eine digitale Währung für ihr jeweiliges Land einzuführen. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich hat dazu eine Studie vorgelegt und hat gezeigt, dass ein Großteil der Nationalbanken im Augenblick die Nachteile, Vorteile, Risiken, die technologisch notwendige Infrastruktur untersuchen, um ein solches digitales Währungsinstrument einzuführen. Sie haben China angesprochen. Bei allen Zentralbanken, die im Augenblick die Zukunft der digitalen Währung untersuchen, sind die sicherlich am weitesten fortgeschritten und sie testen auch bereits gewissermaßen unter echten Bedingungen diese digitale Währung. Das geht natürlich auch mit der Größe der chinesischen Bevölkerung. Eine Renminbi digital könnte vielleicht in einem solchen Land, wo insbesondere Mobiltelefone sehr, sehr breit verbreitet sind, funktionieren. Bei uns nun. Wir haben diese Fragen untersucht und werden in den nächsten Tagen, wirklich in den nächsten Tagen, sowohl eine öffentliche Untersuchung durchführen mit Bürgerinnen und Bürgern, aber auch mit Expertinnen und Experten, um an Informationen zu kommen, die wir hier als wichtig erachten. Und wir machen das in einem Umfeld, wo private Akteure, Sie haben einen vorhin angesprochen, Libra kennen wir sicherlich alle, wo private Akteure also kurz bevor stehen, eine solche Währung einzuführen mit 2 Milliarden Abonnenten, mit der entsprechenden Plattform, mit dem Zugang, den sie zu Daten haben, um somit eine digitale Währung einzuführen, die gebunden ist an Dollar oder an Euro oder Pfund Sterling oder so weiter. Mir liegt dieses Vorhaben ganz besonders am Herzen. Ich denke, wir sollten dort schnell vorankommen und schnell die Erwartungen unserer Mitbürger erfüllen. Ich glaube nicht, dass die digitale Währung die tatsächlichen Devisen, die materielle Währung ersetzen wird, denn unsere Bürger mögen dies gern einsetzen. Etwa 75% der Transaktionen heute werden immer noch mit Devisen, also mit materiellem Geld, mit Scheinen und Münzen durchgeführt. Das ist also etwas, was seit langer, langer Zeit bereits besteht. Ist vielleicht ein bisschen verändert worden durch die Auswirkungen der Krise, denn man hatte dann Sorge, dass man vielleicht dieses Geld nicht weiter nutzen sollte, wenn mehrere Zahler die gleiche Münze, den gleichen Schein in der Hand gehalten haben. Also es wurde vorher sehr, sehr viel Bargeld genutzt und jetzt hat man festgestellt, dass es durchaus mehr digitale Zahlungsvorgänge gibt als vor der Krise. Und ich glaube, dieser Reaktion müssen wir Folge leisten. Wir müssen dabei aber auch gleichzeitig unsere Fähigkeit aufrechterhalten, die Währungspolitik so weiter zu betreiben wie bisher und absolut sicherstellen, dass private Akteure, die digitale Währungen einführen möchten, mit den gleichen Regeln, den gleichen Überwachungsmechanismen, den gleichen Überprüfungsmechanismen und Garantien tun wie jeder andere Akteur. Also das, was von 5 Finanzministern angekündigt wurde, vergangenen Wochenende, ging ganz und gar in diese Richtung, nämlich dass es um die gleichen Aktivitäten gehen muss, die gleiche Überwachung und die gleichen Regeln. Und solange das nicht der Fall ist, kann eine solche Währung nicht eingeführt werden. Das ist verboten. Also auf Ihre Frage eine klare Antwort. In den nächsten Tagen werden wir sehen, wie es vorangeht. Und dann darf man sich natürlich auch nicht vorstellen, dass das Ganze binnen eines Tages vonstatten geht. In China ist man immer noch in der Erprobungsphase eines Pilotprogramms, wo eben die vielen, vielen Millionen chinesischer Bürger mitwirken, aber es ist sicherlich etwas, was nicht von heute auf morgen geschehen kann. Nun zur zweiten Frage der Währungspolitik und der Auswirkungen auf die Inflation. Viel Zeit bleibt nicht mehr, im Grunde ist sie auch schon abgelaufen. Gut, ich sehe das nicht so düster wie der Fragesteller. Ich glaube, jede Art von Währungspolitik hat Auswirkungen auf die Inflationsrate. Die natürliche Zinsrate ist allerdings in der letzten Zeit immer weiter zurückgegangen. Das hängt mit der Demografie zusammen, mit Produktivität, mit wirtschaftlichen Gründen. Das ist also kein Faktor, der besonders auf die EZB zurückzuführen ist, sondern für alle entwickelten Länder gilt. Aber natürlich wird es Auswirkungen auf die Inflation geben, dieser Politik. Danke. Zwei Fragen von Les Républicains in der Nationalversammlung, Herr Patrick Hetzel und dann Eric Wörth. 7 Minuten insgesamt für Fragen und Antworten. Herzlichen Dank, Herr Präsident, Frau Präsidentin. Ich möchte Ihnen eine Frage zur Wiederaufwertung des Euro im Vergleich zum Euro stellen, Wertgewinn in den letzten Monaten. Sie haben mehrmals darauf hingewiesen, dass Einfluss auf den Wechselkurs nicht zum Mandat der EZB gehört. In der derzeitigen Situation allerdings könnte das Wiedererstarken der europäischen Wirtschaft gebremst werden durch eine Verteuerung der Exporte in den Mitgliedsländern der Eurozone. Unsere europäischen Unternehmen sind also weniger wettbewerbsfähig auf internationalem Markt als ihre amerikanischen oder chinesischen Mitbewerber. Und es sind nicht nur diese beiden Länder. Daher frage ich Sie, wie soll die Währungspolitik der EZB weiter betrieben werden und wie können Sie effizient zu einem Wiedererstarken der Wirtschaft beitragen? Vielen Dank, Herr Wirth, bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sie haben vorhin darauf hingewiesen, welche Chancen in der Krise 2020 im Vergleich zu 2008 liegen. Und Sie haben auch von den geopolitischen Risiken unserer Wirtschaft gesprochen, unserer Wirtschaft und der Welt insgesamt. Das sind auch Handelsrisiken. Eine einfache Frage dazu. Die EZB soll die Glaubwürdigkeit und die Solidität des Euro schützen, hat mein Kollege ja gerade auch gesagt, auch seine Stärke gegenüber dem Euro. Aber der Euro ist bisher ja im Transaktionssystem international nicht besonders präsent. Könnte diese Krise dazu beitragen, dass wir schneller einen Euro schaffen können, die eine Reservewährung wird? 2/3 der Reserven der Banken sind in Dollar. Und könnte das international sich verändern dank dieser Krise und wir den Euro insgesamt international etwas erstarken lassen? Vielen Dank, Frau Präsidentin, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident und meine Herren Abgeordnete, zur ersten Frage. Wie können wir zum Wiedererstarken beitragen? Jede Aktivität, die wir bisher betrieben haben, die Währungspolitik seit Beginn der Krise, hat sicherlich bedeutend dazu beigetragen, dass es einen Aufschwung gibt und dass die Finanzflüsse wieder ungehindert fließen können. Die Banken haben, wie gesagt, einen sehr, sehr vorteilhaften Refinanzierungszinssatz und können entsprechend weitergeben diese Kredite an die Wirtschaft. Das ist ein ganz wichtiges Element, was wir dort im März und im Juni getan haben. Noch einmal mehr hat sicherlich die Finanzmärkte stabilisiert und hat das Risiko reduziert. Im Augenblick sind wir fast wieder bei den gleichen Sätzen wie vor der Pandemie. Das Wiedererstarken des Euro, die Aufwertung des Euro, hat natürlich eine Bedeutung in verschiedenen Bereichen und in der Währungspolitik führt es natürlich zu einem Druck auf die Preise. Das verfolgen wir sehr aufmerksam. Wir haben das insgesamt mit berücksichtigt bei unserer Währungspolitik und über die Preise, über das Instrument Inflation definieren wir diese Währungspolitik. Als Antwort auf Präsident Wörth. Wenn wir uns heute insbesondere die Reserven der Zentralbanken anschauen und den Umfang der Devisen, der großen Devisen, dann ist der Euro doch tatsächlich etwas weniger geworden in den letzten Jahren. Und das ist oftmals einer der Indikatoren für die Stärke oder eben Nichtstärke einer Reservewährung. Wir stellen aber auch fest, dass eine Reihe von Zukunftsgeschäften in Euro ausgestellt werden. Wenn wir beispielsweise an die Anleihen, an grüne Anleihen denken, so sind 80% dieser Anleihen heute in Euro ausgestellt, lauten auf Euro. Also wir können sicherlich zuversichtlich sein, dass dieses weitergeht und dass die Unterstützung unserer Wirtschaft in diesem Umfeld kompatibel ist, auch mit den Vorgaben für eine umweltgerechte Wirtschaft. Auf Ihrer Tagesordnung zeigt sich ja auch, dass wir historisch eigentlich es nie gesehen haben, dass eine große Reservewährung entstanden ist oder einen entsprechenden Kapitalmarkt. Deswegen plädieren wir ganz besonders für einen gemeinsamen Kapitalmarkt und eine Bankenunion. Auf dem Kapitalmarkt erscheint es uns unerlässlich, dass die europäischen Unternehmen, ganz gleich, wo sie geografisch angesiedelt sind, tatsächlich Rückgriff auf diesen Markt haben. Und das wird dann auch die Rolle des Euro stärken als eine Devise, vielleicht nicht so wie die fünf übrigen großen, aber als ein Instrument, das auf internationaler Ebene anerkannt wird und von den großen Akteuren weltweit anerkannt wird.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Für die SPD-Fraktion stellen jetzt Barbara Hendricks und Kirstin Löhmann zwei Fragen.
Frau Präsidentin, in der Diskussion um den mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union stellt sich ja auch die Frage nach Eigenmitteln der Europäischen Union. Und in diesem Zusammenhang werden dann als Möglichkeiten die Einführung einer Plastiksteuer oder die Finanztransaktionssteuer oder eine Digitalsteuer genannt. Wie wir wissen, arbeitet ja die OECD derzeit an ihrem finalen Bericht zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft. Der soll Mitte Oktober im Rahmen eines Treffens der G20-Finanzminister verabschiedet und veröffentlicht werden. Spannend ist in dem Zusammenhang ja auch noch der Wahltermin in den Vereinigten Staaten. Welche Erwartungen haben Sie, Frau Präsidentin, an den OECD-Bericht? Und welche Empfehlung würden Sie der Europäischen Union geben bezüglich von Eigenmitteln?
Frau Löhmann.
Madame Lagarde, Sie haben in Ihrem Eingangsstatement mehrfach vom Green Deal gesprochen und von den Herausforderungen für die Kommission und das Europäische Parlament. Sie sprechen aber auch schon seit Längerem von der grünen Geldpolitik und wollen die Europäische Zentralbank gezielt in den Dienst der Klimapolitik stellen. Was genau können wir uns darunter vorstellen und was ist notwendig, um diese Ansätze im Einklang mit der definierten Aufgabe der Europäischen Zentralbank zu bringen?
Madame, la parole est à vous.
Merci beaucoup.
Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank. Zur ersten Frage zu dem Eigenkapital der EU. Ich denke, dass einige Themen hier ja jetzt schon angesprochen wurden und auch einige Wege aufgezeigt, zum Beispiel zur Nutzung von Plastik, zum Beispiel eine Steuer an der Grenze, um Produkte zu besteuern, die Kohlenstoff reich sind, von Staaten, die nicht gegen den Klimawandel kämpfen. Da hat es schon diverse Arbeiten zu gegeben, ich glaube auch unter deutsch-französischer Federführung mit dem Kollegen Pisani und einer deutschen Kollegin. Diese Wege, die hier aufgezeigt wurden im Bereich der Treibhausgase und deren Eindämmung, dass die Gelder, die so gesammelt werden, entsprechen könnten der Höhe des Wiederaufbauprogramms. Diese Maßnahmen können durchaus die Ressource stabilisieren und auch eine Art gemeinsamen Topf für die Europäer darstellen und auch die Ausgaben ausgleichen, die im Rahmen des Wiederaufbauprogramms vorgesehen sind. Wir stehen dem sehr positiv gegenüber und warten jetzt darauf, dass die Vorschläge der Kommission hierzu vorgelegt werden. Und ich glaube, dass der mehrjährige europäische Finanzrahmen, die Debatte darüber, es erlauben werden, hier voranzukommen. Jetzt zu den Arbeiten der OECD. Ich glaube, dass alle Verbesserungen, die in letzter Zeit durchgeführt wurden, also die systematische Mitteilung von Informationen zwischen den Ländern, die neue Definition einer Grundlage für die Besteuerungen von Mehrwerten, ohne hier abhängig zu sein von bestimmten Unternehmen, bestimmten Ländern. Das ist eine moderne Besteuerung für eine immer digitalere Wirtschaft. Und so wäre es möglich, bestimmte Finanzflüsse abzugreifen und auch die Unternehmen hier tatsächlich dann entsprechend zu besteuern. Ich weiß nicht genau, wie es jetzt steht um die Arbeit der OECD. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Vereinigten Staaten das im Augenblick noch weiter verfolgen. Da braucht man wahrscheinlich Zeit und muss hoffen, dass die Ziele auch weiter verfolgt werden, damit eine angemessene Besteuerung diese Finanzflüsse dann eben auch aufgreifen können in den verschiedenen Gesellschaften. Zur zweiten Frage. Da ging es um den Klimawandel und insbesondere um die Rolle einer Institution wie die EZB. Da gibt es mehrere Schulen. Einige Schulen gehen davon aus, dass wir in unserem Bereich bleiben sollen, also in einem restriktiven Mandat. Andere Schulen denken, dass man durch eine gute Risikoeinschätzung auch die Risiken mit dem Klimawandel mit berücksichtigt werden müssen. Nicht so sehr als zusätzliches Mandat, sondern eben im Rahmen des Hauptmandates, das heißt Preisstabilität. Ich persönlich würde eher der zweiten Schule angehören. Ich denke, dass eine Zentralbank durchaus die Auswirkungen des Klimawandels mit berücksichtigen müssen, wie auch die Banken und die Nichtfinanzinstitutionen, die ja auch die entsprechenden Risiken transparent mitteilen und in geordneter Weise. Das ist einer der Aspekte, den wir im Rahmen der Strategieüberprüfung, die ich ja in meinen einleitenden Worten bereits nannte, mit aufgreifen werden. Der Klimawandel ist eines der 12 großen Themen, die im Rahmen der Strategieüberprüfung vorkommen werden. Das ist eine sehr interessante Debatte und ich weiß auch, dass wir schon daran arbeiten, ob es jetzt um Verwundbarkeitstest geht oder die Verpflichtung zur Veröffentlichung. Unsere Institutionen auch im Bereich der Bankenaufsicht und der Geldpolitik sind bereits dabei, den Klimawandel entsprechend sehr ernsthaft zu berücksichtigen. Und ich glaube, das muss sein.
Merci, Madame la Présidente.
Ich gebe nun das Wort Jean-Louis Bourlanges, Modem, 5 Minuten. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich begrüße Frau Lagarde und freue mich, Sie hier zu sehen im Rahmen Ihrer Funktion. Ich möchte eine klassische Frage stellen. Einige sagen, dass die Staatsschulden, die bei der EZB liegen, nicht zurückgezahlt werden sollten und dass das gut wäre für die Wirtschaft, wenn diese Schulden verschwinden. Ich gehe davon aus, dass das nicht Ihr Standpunkt ist. Es ist auch nicht meiner. Ich würde mich aber freuen, wenn Sie hierzu etwas sagen, auch argumentieren und rechtfertigen, weil man das überall in der EU im Baum gehört. Andere denken, dass Staatsschulden nicht annulliert werden sollten, sondern eventuell verlängert, also alte Schulden, die dann durch neue verlängert werden. Das ist aber schwierig, denn so könnten die Zinssätze wieder ansteigen und somit auch die Gesamtschuld. Da gibt es zwei Thesen. Das, was Sie eben sagten, nämlich diejenigen, die denken, dass zu viel Sparen schützt gegen einen Anstieg der Zinssätze. Aber glauben Sie denn nicht, dass eine zu große Ansammlung von Schulden dazu führen kann, dass es zu einer Vertrauenskrise kommt, was auf den Märkten dann wiederum zu einem Inflationsanstieg führen würde? Und wie schätzen Sie Folgendes ein? Die Definition des Verschuldungsniveaus und die Wahl des Moments oder der Schwelle, ab der das Gesamtschuldvolumen der Staaten entsprechend angegangen werden sollten, denn einige denken, dass das nicht ewig so weiter gehen kann mit der Gesamtverschuldung. Sie haben das Wort, Frau Präsidentin. Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter. Es ist auch für mich eine Freude, Sie wiederzusehen, wenn auch nur über den Bildschirm. Für mich ist es wirklich schwierig, denn wir wollten ja wirklich alle, die Kredite aufnehmen, daran erinnern, dass diese zurückgezahlt werden müssen. Und das betrifft natürlich auch Staatsschulden. Staatsschulden und die Staatsschuld, die bei der EZB liegt, muss über den Vertrag definiert werden. Artikel 123 des EU-Vertrages verbietet es der EZB schlichtweg, Staatsschulden zu streichen. Denn das wäre ja wie eine Staatenfinanzierung, ein Kredit an die Staaten. Und das verbietet der Vertrag. Das ist also hier eine juristische Antwort innerhalb des europäischen Rechts. Das ist klar und eindeutig. Und ich glaube, das muss man immer wieder wiederholen. Eine Schuld gilt es zu begleichen. Dann geht es um die Dauer, über die diese Schulden zurückgezahlt werden. Und da geht es meines Erachtens auch darum, wie denn diese Schuld eingesetzt wird. Und diese beiden Faktoren müssen bei der Beantwortung der Frage berücksichtigt werden, zur Dauer. Heute ist es klar, dass wir über die gesamte Kurve einschreiten und dass wir Obligationen finanzieren, die bis zu 30 Jahre gehen können. Und die Politik der Staaten lag darin, die Fälligkeiten ihrer Schulden zu verlängern. In einem Umfeld, in dem heutzutage dauerhaft die Zinssätze niedrig sind und sein werden, sind lange Fälligkeiten nützlich für die Staaten, insbesondere um außergewöhnliche Situationen abzufedern wie die gegenwärtige. Um zum Schreiben, was andere vor mir schon gesagt haben, gibt es gute Schulden und schlechte Schulden, so wie es gutes und schlechtes Cholesterin gibt. Die guten Schulden, die Investitionen helfen mit besonderen Zielen, wie zum Beispiel die Digitalisierung, der Kampf gegen den Klimawandel und die Information für die Bürger und alles, was die Produktivität verbessert, sind gute Schulden. Und die Investoren und die Finanzmärkte zögern doch nicht. Jetzt zu den Fiskalpolitikern, da muss man dann natürlich sehr aufpassen, was man mit dieser sehr großen Schuld macht, die im Augenblick aufgenommen wird in Europa, aber auch in der ganzen Welt. Da muss man darauf achten, dass die Tragfähigkeit dieser Schuld erhalten bleibt. Wie wurden diese Schulden verwendet? Das ist das Wichtige. Ja, soweit zur Beantwortung Ihrer Fragen. Und die Frage zum Ausmaß der Verschuldung muss natürlich aufgegriffen werden, wenn der Wirtschafts- und Wachstumspakt überarbeitet wird. Die Kommission hat im Februar damit begonnen, hat es dann ausgesetzt, wird aber hoffentlich bald weitermachen. Denn das Ausmaß, das wir heute erreichen und auch die Zinssätze haben natürlich nichts mehr damit zu tun, als der Stabilitätspakt aufgelegt wurde. Dankeschön.
Danke sehr. Für 5 Minuten kommen jetzt die Fragen von Berengar Elsner von Gronow, AfD.
Vielen Dank, Herr Präsident. Guten Tag, Frau Lagarde. Nur eine kurze Frage. In Deutschland wird in jüngster Zeit von Wirtschaftswissenschaftlern der sogenannte Senioratswert der Europäischen Zentralbank diskutiert. Erreicht hier die ausgeschüttete Geldmenge den Wert des Bruttoinlandsproduktes der Eurozone? Hat die Europäische Zentralbank ihr Pulver verschossen? Erfahrungsgemäß kommt es dann zu Inflation, sogar Hyperinflation möglicherweise, Flucht in andere Währungen und so weiter, weil das Vertrauen in die betroffene Währung erlischt. Bei der derzeitigen Entwicklung wird dieser Punkt in circa 8 Monaten erreicht sein oder im Falle einer erwartbaren Bankenkrise gegebenenfalls sogar früher. Daher ganz konkret die Frage, welchen Plan hat die EZB, um das zu verhindern? Vielen Dank.
Madame.
Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Zum Euro. Da möchte ich nur daran erinnern, dass über 70% unserer europäischen Bürger, egal welcher Nationalität, heute Vertrauen in den Euro haben. Und wenn es da einen Faktor gibt, der die Europäer eint, so ist das insbesondere der Euro in der Eurozone. Also der Euro als Währung der 19 Mitgliedstaaten und vielleicht in 2, 3 Jahren 21 ist ein gemeinsamer Nenner, eine gemeinsame Stärke, die unsere Bürgerinnen und Bürger anerkennen. Hat die EZB ihr Pulver verschossen? Nein, überhaupt nicht. Als ich als Präsidentin der EZB ernannt wurde, vor fast einem Jahr, letzten November, hat man mir gesagt, dass wir alles schon genutzt hatten, dass ich überhaupt gar kein Werkzeug mehr zur Verfügung habe, dass alles schon gesagt wird in dieser Welt. Naja, dann kam die Pandemie und wir mussten unsere Bleistifte wieder anspitzen und eine Geldpolitik erdenken, die in der Lage war, die Eurozone zu stabilisieren und zur Kohäsion in der Eurozone zu finden, für eine gute Übertragung der Geldpolitik in die Eurozone und um zu gewährleisten, dass wir im Rahmen unseres Mandates handeln. Deswegen glaube ich nicht, dass hier sämtliche Werkzeuge schon genutzt sind. Wir haben das aufgezeigt, als wir in der Lage waren, Antworten zu finden für den Wiederaufschwung und um die Kreditvergabe an Unternehmen beizubehalten. Und wir haben weiterhin geldpolitische Instrumente, entweder diejenigen, die es bereits gibt, die entsprechend kalibriert werden, oder indem wir andere Instrumente erdenken. Unser Ziel ist folgendes. Wir möchten unser Mandat erfüllen, Preisstabilität, ohne die die Volkswirtschaften sich nicht entfalten können, durch Investitionen und Beschäftigungsschaffung. Also, wir sind da. Ich denke, dass die Geldpolitik allein natürlich nicht so viel bewirken kann, wenn nicht auch die Fiskalpolitik damit einhergeht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Euro ins Trudeln gerät oder zusammenbricht, wie Sie das eben gesagt haben.
Merci, Madame la Présidente. La parole est à Madame.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Cécile Untermeyer hat nun das Wort. Vielen Dank, meine Herren Präsidenten, Frau Präsidentin. Ich möchte mich kurz fassen. Wir haben nicht viel Zeit für Antwort und Fragen. Wie sieht es mit dem Euro als internationale Reservewährung aus? Sie haben vorhin Ihre Sorge ausgedrückt, bisher nur etwa 10% ist der Zunahme zu sein im Vergleich zum Dollar, was den Wert anbelangt. Könnten Sie einen weiteren Kommentar zum Währungskurs machen, zum Wechselkurs? Der Euro sollte doch vielleicht jetzt auch von den Europäern als internationale Währung angesehen werden und international repräsentiert sein in den großen internationalen Organisationen und entsprechend dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Gemeinschaft wird gesagt, dass der Rat auf Vorschlag der Kommission eine entsprechende Repräsentation, einheitliche Repräsentation innerhalb der Institutionen veranlassen kann, auch bei den nationalen Organisationen. Und das nach Konsultation der Europäischen Zentralbank. Die Konsultation der EZB ist vorgesehen und hoffen wir einmal, dass Ihre Antwort entsprechend ausfallen wird. Was ist Ihre Meinung dazu, Frau Präsidentin? Wann wird der Euro tatsächlich eine einheitliche Repräsentation gegenüber den internationalen Nationen darstellen? Und was führt dazu, dass wir immer noch abwarten? Welche Maßnahmen brauchen wir dazu? Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Sie haben das Wort für die Antwort. Euro ab internationale Reservewährung. Das ist eine Frage, die ja Präsident Wörth vorhin schon angesprochen hat und mir gestellt hat. Einfacher gesagt können wir sagen, es erscheint uns ganz wesentlich, dass ein einheitlicher Kapitalmarkt in Europa entsteht, entwickelt wird, damit der Euro tatsächlich zu einer internationalen Reservewährung wird. Vergleichbar vielleicht oder paritätisch mit anderen Währungen, die international als solche angesehen werden. Das ist die erste Voraussetzung, die uns wesentlich erscheint für die weitere Entwicklung des Euro. Zweiter Punkt, die Repräsentation des Euro über die Europäische Zentralbank international, das geschieht einheitlich für alle 19 Euro-Länder. Die EZB im EZB-Rat repräsentiert die 19 Mitglieder. Ich denke, Sie meinen an Repräsentanz gegenüber anderen internationalen Organisationen, die ich natürlich gut kenne, weil ich 8 Jahre dort tätig war, ist der Internationale Währungsfonds. In diesen Institutionen, das ist richtig, gibt es Vertreter für die verschiedenen Mitgliedsländer des Euro, die manchmal sogar durch Sitze repräsentiert werden. Und ich erinnere mich damals, also das ist jetzt nicht mehr im Augenblick meiner Aufgabe, damals im Internationalen Währungsfonds, erinnere ich mich, wenn alle europäischen Sitze besetzt waren und die Euro-Länder gemeinsam abstimmten, dann war die Rolle gegenüber den Vereinigten Staaten natürlich bedeutender. Das ist ganz klar. Das ist nun aber leider noch nicht so. Und die Rolle des Euro, insbesondere im Zusammenhang mit dem, was nun nach der Auflage des Reserve- und Resilienzfonds geschehen wird. Es wird 57 Milliarden Anleihenkäufe von der Europäischen Union geben und das wird ein neues Aktivum darstellen und wird auch den Euro als Referenzwährung stärken. Ich habe es vorhin bereits gesagt in meiner Antwort auf Herrn Wörth, die grünen Obligationen, die grünen Anleihen sind nicht das Einzige. Es wird auch Anleihen im Rahmen des Wiederaufbau- und Resilienzplans geben. Und ich glaube, alle Maßnahmen, die Sie ergreifen, in Ihren verschiedenen Verantwortungsbereichen für einen gemeinsamen europäischen Kapitalmarkt mit einem Minimalwert an gemeinsamen Referenzen für die verschiedenen Mitgliedsländer der Eurozone mit entsprechenden Vorhaben, mit einer Entschiedenheit gemeinsam zu handeln, wird den Euro stärken. Ich glaube, wir als Europäische Zentralbank gemeinsam mit dem Eurosystem, alle unsere Anstrengungen für die Stärkung eines digitalen Systems, das schneller ist, das effizienter ist und sicher ist, das unseren Bürgerinnen und Bürgern ein Zahlungssystem vermittelt, was spezifisch ein Zahlungssystem für den Euro ist, das wird sicherlich auch dazu beitragen, den Euro zu stärken, wie Sie es wünschen. Danke.
Vielen Dank. 5 Minuten Frage und Antwort für Michael Theurer, FDP.
Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Frau Präsidentin Lagarde, Sie sprachen von exogenen Schocks, die möglicherweise asymmetrisch auf die Eurozone wirken und dadurch die Konvergenz des europäischen Währungsraumes gefährden könnten. Eine der Lehren aus der Finanzkrise war ja, dass die Länder unterschiedlich die Finanz- und Zinsspielräume genutzt haben, um sich fiskal Spielräume zu erarbeiten, um dann in einer Krise konjunkturell entgegenwirken zu können. Sind Sie nicht der Meinung, dass die jetzt bestehenden Fiskalkapazitäten vor allen Dingen in der Verwendungsseite darauf konzentriert werden müssen, dass die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt wird, dass exportfähige Produkte entstehen, dass Strukturreformen mutig angepackt werden. Und Sie sprachen auch von dem Problem der Schuldentragfähigkeit durch zusätzliche Verschuldung. Sind Sie der Meinung, dass die bestehenden Regeln zum Schuldenresolutionsmechanismus ausreichen, oder plädieren Sie dafür, dass hier nachgeschärft wird?
Merci beaucoup, Monsieur le député.
Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Das Ziel des Wiederaufbaufonds, des Resilienzfonds mit den 657 Euro ist ein doppeltes. Es geht darum zu stabilisieren, aber es geht auch darum, unsere Wirtschaft umzubauen in Europa. Und beide sind notwendig. Ich habe es bereits mehrmals gesagt, das Wiedererstarken, der Wiederaufschwung ist unsicher, ist nicht komplett und nicht überall der gleiche in einzelnen Ländern. In einigen Ländern gibt es gewisse Spielräume, die andere Länder nicht haben. In einigen Ländern gab es stärkere Auswirkungen der Pandemie als in anderen. Und die am meisten gelitten haben, haben vielleicht auch dazu beigetragen, dass bestimmte Maßnahmen für andere schneller gegriffen haben durch ihre Erfahrung. In der Krise, die wir jetzt in der Eurozone erleben, ist es durchaus legitim, dass Stabilisierungsmechanismen insgesamt genutzt werden. Und ich glaube, diese 750 Milliarden, die für die Unterstützung, Zuschüsse genutzt werden, einen Beitrag für die Stabilisierung leisten. Die Transformation der Wirtschaft muss so weit wie möglich reichen. Das gilt für alle Volkswirtschaften, sodass unsere Wirtschaften gemeinsam wieder erstarken. Das wollte ich noch hinzufügen. Es ist tatsächlich ein ungleichmäßiger Schock, der von außen kommt. Wir geraten auf unterschiedliche Weise aus dieser Krise wieder hinaus. Und dazu soll eben ein Teil der Fonds genutzt werden. Die 140 Milliarden und 57 Milliarden auf der einen Seite sollen genutzt werden in den entsprechenden Plänen, und die Pläne werden von den Staaten umgesetzt. So hat es die Europäische Kommission vorgesehen und wird deswegen auch die Pläne der jeweiligen Nationalstaaten sich vornehmen und entsprechend bestätigen oder nicht. Und es geht um die kurzfristigen Wirkungen, und man kann entsprechend dann auch widersprechen und eine Besserung der Produktivität herbeiführen, wenn dieser Plan richtig ist. Ich denke, das wird eines der Argumente für einen solchen Plan sein, die Produktivität.
Vielen Dank, Frau Präsidentin.
Ich möchte nun Frau Aubonneau für France Insoumise das Wort erteilen. Frau Vorsitzende, in der Rede zur Lage der Europäischen Union hat Frau von der Leyen angekündigt, dass 30% des 750 Milliarden Euro des Next Generation EU Plans über Green Bonds entstehen sollen, also grüne Anleihen. Im Europäischen Parlament steht das nun zur Diskussion. Es geht auch um die Form der Energie, die wir nutzen. Das Europäische Parlament kann nun sich für einen ambitionierteren Plan für 2030 aussprechen, insbesondere mit einer besseren Nutzung von Gas, und dass Europa aus der Nutzung der derzeitigen fossilen Brennstoffe herausgebracht werden soll. Fossile Energien wiederum stellen die Klimaverpflichtungen der Europäischen Union in Frage. Die Europäische Zentralbank hat hier auch gesagt, wir müssen darauf achten, dass es keine Infrastruktur gibt, die langfristig nicht trägt und die auf bisherigen Ressourcen steht. BlackRock wurde von der Europäischen Union aber engagiert, um Umweltregeln für Banken zu entwickeln. BlackRock ist insbesondere weltweit ein Vertreter der Interessen der 8 größten Erdölunternehmen mit 87 Milliarden und ist ein Aktionär erster Größe bei den wichtigsten Banken. Es erscheint uns deswegen relativ problematisch, und es erscheint auch ein Interessenkonflikt zu bestehen in dieser Entscheidung. Und die Qualifikation der grünen Anleihen stellt sicherlich auch juristische Probleme mit sich. Sie könnten genutzt werden, um fossile Energien zu fördern. Das ist ein Problem. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Wie sehen Sie die massive Finanzierung fossiler Energien und eben die Beteiligung von Finanzunternehmen wie BlackRock? Vielen Dank. Eine Minute, um auf diese einfache Frage zu antworten.
Ja, ich bin jetzt nicht zuständig. Wir sind im Moment ohne akustische Verbindung.
Ah, non, pardon, est-ce que vous m'entendez mieux?
Hören Sie mich jetzt?
Jetzt höre ich. Jetzt en
recommence pour une minute. Dann noch mal eine Minute, bitte.
Eine Minute.
Ja, es war offenbar mein Fehler, sagt Madame Lagarde. Entschuldigen Sie. Zu unserer Verpflichtung bei der Risikeneinschätzung für die Währungspolitik und die Bankenpolitik. Das sind Themen, die wir in der strategischen Überprüfung der EZB angesprochen haben. Es bedeutet natürlich, dass Nichtregierungsorganisationen ihr Wort dabei mitzureden haben, die ja oftmals in Bezug zu uns stehen. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt, wir sind Schlüsselakteure bei grünen Anleihen. 20% der grünen Anleihen werden von der EZB gekauft. Also wir tragen damit ganz klar dazu bei, die Kosten für diese Anleihen zu lenken, den Preis zu senken. Unternehmen, die sozusagen nicht grün handeln, das war ja Ihre Sorge, könnten grüne Anleihen auflegen. Da müssen wir uns das ganz genau ansehen. Die einzelnen Titel werden überprüft, ob sie tatsächlich einer grünen Verpflichtung und einer nachhaltigen Entwicklung verpflichtet sind. Dankeschön, Frau Vorsitzende, Frau Präsidentin.
Die nächsten 5 Minuten für Frage und Antwort gehören Fabio De Masi, Die Linke.
Vielen Dank, Herr Präsident. Madame la Présidente, auch Ihr Vorgänger hat immer wieder auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Geldpolitik durch Fiskalpolitik zu entlasten, um die Wirtschaft zu stützen, aber auch um sie auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. Wir haben jetzt hier in Deutschland eine Diskussion über die Rückkehr zur Kreditobergrenze, zur Schuldenbremse ab 2022. Nun hat gleichzeitig Herr Weidmann, der Präsident der Deutschen Bundesbank, appelliert, dass die Bestände an italienischen, spanischen Staatsanleihen im Rahmen des PEP-Programms wieder auf die Kapitalschlüssel zurückgeführt werden. Was heißt das denn aber für die Notwendigkeit, dass auch Deutschland seinen fiskalpolitischen Spielraum stärker nutzt? Was ist Ihre Sichtweise hier? Und eine zweite Frage, die ich anschließen möchte. Wir erleben, dass immer größere neue Spieler wie Facebook in den Finanzmarkt drängen. Wir haben hier in Deutschland eine Diskussion um Wirecard. Sehen Sie denn die Notwendigkeit, dass die Zentralbanken, ähnlich wie wir jetzt Diskussionen in China und den USA haben, auch die Europäische Zentralbank eben stärker auch als hoheitliche Aufgabe begreift, den digitalen Zahlungsverkehr durch eine digitale Zentralbankwährung zu garantieren?
Merci, Monsieur le Député. Sur ce dernier point,
vielen Dank zu diesem letzten Punkt zunächst. Ich glaube, da können wir ganz klar sagen, dass die Aufgabe der EZB vom Mandat bestimmt wird. Das Mandat ist Preisstabilität. Dieses Ziel der Preisstabilität verfolgen wir und das werden wir auch in unserer strategischen Überprüfung entsprechend vorsehen. Aber wir können nicht von dem abweichen, was die Verträge vorgeben. Es ist auch vollkommen klar, dass die Zentralbank der europäischen Länder der Eurozone eben für die Solidität, für die Stabilität der Währung zuständig ist. Und wenn jetzt andere Zentralbanken auftreten oder private Akteure auftreten, dann ist es unsere Aufgabe als Euro-Währungshüter zu schauen, auf welche Nachfrage unserer Bürgerinnen und Bürger das eine Antwort ist und ob wir nicht eine digitale Währung entwickeln sollten, die natürlich eine zentral kontrollierte Währung darstellt. Und die Frage der Regelung, der Überprüfung, der Supervision ist natürlich eine Frage, die die Kommission entscheiden muss und alle Akteure, die in diesem Bereich auftreten. Für mich ist es tatsächlich unsere Hauptaufgabe, uns darum zu kümmern, zur Verbindung zwischen Haushaltspolitik und Fiskalpolitik. So haben die letzten 6 Monate doch gezeigt. So glaube ich, dass die Haushaltspolitik die Fiskalpolitik gewissermaßen überlagert. Ein Beispiel dazu. Als wir das Refinanzierungsprogramm für langfristige Projekte aufgelegt haben, haben wir den Banken gesagt, nehmen Sie Geld auf, geben Sie es dem Unternehmen weiter und stellen Sie sicher, dass unsere Unternehmen heute, die mit der Krise kämpfen müssen, nicht mehr letztendlich mit leeren Händen dastehen und nicht überleben können. Wir brauchen also ein System der Garantien. Wir brauchen ein System, das den Banken auch es gestattet, zusätzliche Risiken einzugehen. Diese beiden Hebel, fiskal und haushalterisch, ergänzen sich, sodass wir Arbeitsplätze sichern können, sodass diese schlimme Zeit, mit der wir im Augenblick zu tun haben, bewältigt werden kann. Ich danke Ihnen.
Merci, Madame la Présidente. Donc, je vais donner la parole.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Der letzte französische Redner, Herr Chassaigne von der Gauche démocrate républicaine. Frau Präsidentin, ich möchte zurückkommen auf ein Streichen eines Teils der Staatsverschuldung, die bei der EZB angesiedelt ist. Das ist nicht nur Jean-Louis Bourlange, der darauf hinweist und die viele Wirtschaftswissenschaftler und sogar Herr Draghi, der ehemalige Präsident, schließen sich dem an. Er sagt, dass es nicht nur möglich ist, sondern wünschenswert. Seien wir hier klar, es geht um öffentliche Verschuldung, die seit 2015 von der EZB gekauft wurde. 475 Milliarden Euro für Frankreich. Und die Titel der Banken, der Versicherungen und anderen Fonds würden da auch mit aufgenommen werden. Und das käme einer Destabilisierung des Systems gleich. Wenn eine Zentralbank Schulden streicht, dann wäre ja eigentlich keinerlei Forderung mehr da. Und die Staaten müssten nichts mehr zurückzahlen und könnten sich erneut verschulden. Der französische Staat könnte dann 17% des BIPs vor der Pandemie, also 475 Milliarden Euro, in die Wirtschaft investieren, aber auch für eine Finanzierung der wirtschaftlichen und der sozialen Bedürfnisse. Diese Antwort begrenzt sich auf einige wenige Argumente. Und ich muss sagen, dass das nicht gerecht wird einer Krise, die so schlimm ist wie die von 1930.
Merci, Monsieur le député Chassaigne.
Ja, vielen Dank, Herr Chassaigne. Es freut mich, Sie wiederzusehen, denn wir haben ja einige Nächte auch in der Assemblée in Paris zusammen verbracht. Wir bei der EZB funktionieren im Rahmen eines Vertrags. Und dieser Vertrag, im Rahmen dieses Vertrages kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass hier Staatsschulden einfach gestrichen werden. Das wissen Sie ja ebenfalls sehr gut. Es liegt auch nicht in unserer Macht, trotzdem, was man sich vielleicht vorstellen kann. Wir müssen im Rahmen unseres Mandats und der Verträge handeln. Die beste Antwort heute liegt darin, die Wirtschaft zu stützen, eine Wirtschaftserholung, Konjunkturerholung zu ermöglichen und dass dann das Verschuldungsniveau im Verhältnis zum BIP, denn das Verhältnis wurde ja hier genannt, dann reduziert wird im Laufe der Zeit. Ganz klar, in allen Ländern der Eurozone ist es so, dass sich dieses Verhältnis entsprechend verändert hat. Aber auch, weil sich eben das Wachstum auch verlangsamt hat. Also kommen wir da zu Verhältnissen, die sehr viel höher sein werden und dann angesiedelt sein werden zwischen sehr niedrigen einerseits und sehr hohen in anderen Ländern. Ich sagte das ja eben auch Herrn Bourlange. Wofür wird diese Verschuldung genutzt, die die Staaten heute eingehen? Für Investitionen? Für eine Verbesserung der Produktionsbedingungen? Was jetzt die Gehälter, Kapitalrenditen angeht? Oder geht es um eine Nutzung, leider, die etwas klassischer gestaltet ist, wie wir das natürlich auch erlebt haben?
Vielen Dank. Die letzte Intervention von deutscher Seite und überhaupt die letzte Intervention in dieser Diskussion kommt von Herrn Daniel Bayers, Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Madame Lagarde, vielen Dank für Ihren virtuellen Besuch bei uns in der deutsch-französischen Parlamentsversammlung. Ich wollte mit einem Dank beginnen an Sie, aber auch stellvertretend an die Kolleginnen und Kollegen. Ich denke da beispielsweise auch an Ihre Kollegin Frau Schnabel für eine ja, frische und sehr transparente und offene neue Kommunikationskultur in der EZB. Es ist ja nicht für alle klar, was macht eigentlich eine Zentralbank, welches Mandat hat sie, welche Instrumente, aber wo liegen auch die Limitationen? Und ich glaube, da haben Sie einiges getan auf dem Gebiet und deswegen möchte ich Sie auch darin bestärken, auf dem Kurs fortzuführen. Ich würde nur gerne noch mal auf ein Thema zu sprechen kommen, zu dem Sie heute schon einiges gesagt haben. Der Finanzmarkt muss Teil der Lösung beim Klimaschutz werden. Ich sehe da vor allem Handlungsbedarf in drei konkreten Feldern. Da würde mich Ihre Haltung interessieren. Erstens, ich glaube, wir brauchen schleunigst Transparenz darüber, welche CO2-Unternehmen eigentlich emittieren. Nur wenn wir diese Transparenz haben, haben Investoren am Markt, aber auch Sie als Zentralbank überhaupt die Gelegenheit, sozusagen Ihre Anleihekäufe beispielsweise daran sozusagen auszurichten. Und dann brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr diese Diskussion führen, ist das jetzt marktneutral oder nicht, sondern wenn der Markt das abbildet und transparent macht, dann können Sie sozusagen auch ganz normal da operieren. Zweitens, ich glaube, wir müssen über einheitliche Standards bei Ratingagenturen sprechen. Nur wenn wir die haben, können ja auch Sie als Zentralbank sozusagen das zu Ihrer Risikobeurteilung zugrunde legen und Ihre Entscheidungen fällen. Und last but not least, Sie haben ja auch Portfolios mit Assets, die nicht Teil der Geldpolitik sind, wenn Sie beispielsweise Pensionen für Beamtinnen oder Beamten managen. Auch da kommt Ihnen ja eine besondere Verantwortung zu. Und ich glaube, da können wir alle, auch Sie, sozusagen besser werden darin, diese Beamtenpensionsportfolios an nachhaltigen Kriterien auszurichten. Bei den drei Punkten würde mich einfach interessieren. Teilen Sie diesen, die Einschätzung, dass da besonderer Handlungsbedarf besteht? Und vielleicht können Sie da ein bisschen ins Detail gehen. Dankeschön.
Herr Abgeordneter, ja, ich teile Ihre Meinung und ja, es ist dringlich. Und in der Strategieüberprüfung wird es ein vollständiges Kapitel geben zum Thema Klimawandel und Handlungsbedarf in diesem Bereich. Da muss natürlich die Preisstabilität entsprechend analysiert werden und auch die Bankenaufsicht, oder Aufsicht überhaupt, denn auch hier spielt die EZB eine wichtige Rolle und sie muss darauf hinarbeiten, dass die Banken allmählich Informationen sammeln und veröffentlichen, die wirklich gezielt darauf abstellen, wo diese Unternehmen liegen und wo es Risiken für das Klima gibt. Viele Unternehmen sind heute schon freiwillig vorgegangen und haben soziale Verantwortung übernommen. Aber im Bereich der Analyse und der Risikobewertung stellt sich diese Frage nach dem Klimawandel ganz besonders. Zur Rolle des Klimawandels und den Auswirkungen auf die Preisstabilität. Auch hier muss richtig bewertet werden, wenn die externen Faktoren nicht berücksichtigt werden und wir eines Tages diese aber berücksichtigen werden müssen, dann wird die Analyse, die wir vornehmen im Bereich Preisstabilität, natürlich verzerrt sein. Unsere Strategieüberprüfung wird nicht nur die Anleihekäufe betreffen, das hat man natürlich immer im Kopf, sondern auch das Modell, das unserem Handel zugrunde liegt und wie wir das in die Analyse integrieren. Ich freue mich sehr darüber, dass meine Kollegin, die zum Direktorium der EZB gehört, Frau Isabel Schnabel, das auch öffentlich gesagt hat, dass sich ihr Standpunkt zum Klimawandel auch verändert und dass der Klimawandel auch wichtiger und sein wird immer wichtiger für die Preisstabilität. Also glauben Sie mir, Sie werden bei der EZB noch vieles über dieses Thema hören. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich möchte Ihnen im Namen aller Mitglieder der deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung herzlich danken, dass Sie für diese Aussprache in dieser Intensität, auch in dem Ping-Pong-Format, zur Verfügung gestanden haben. Ich weiß, dass die EZB mit nationalen Parlamenten in einer Europäischen Union, auch im Eurosystem, nicht sehr viel Kontakt haben kann. Aber die deutsch-französische Parlamentarische Versammlung ist etwas Einzigartiges. Und deswegen brauchen Sie nicht zu befürchten, dass sich irgendjemand darauf berufen kann, dass Sie uns zur Verfügung gestanden haben. Wir danken Ihnen jedenfalls sehr. Und jetzt, liebe Madame.
Merci beaucoup. Madame Lagarde.
Vielen herzlichen Dank, Frau Lagarde, auch von französischer Seite, dass Sie so detailliert und umfangreich geantwortet haben. Ich danke Ihnen, Herr Präsident.
Ich schlage vor, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir unverzüglich weitermachen. Und da ich gehört habe, dass in der französischen, in der Assemblée gegen 17 Uhr eine Abstimmung stattfinden könnte, schlage ich vor, dass wir ohne Pause versuchen, unser Programm für heute in diesem Zeitraum zustande zu bringen. Also rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 3. Das ist die Behandlung des Berichts über die deutsch-französische parlamentarische Zusammenarbeit im Jahre 2019. Und ich danke den beiden Vorstandsvorsitzenden Andreas Jung und Christoph Aron für die Erarbeitung dieses Berichts, der uns allen vorliegt. Es gibt keine Einwände, sodass ich die Zustimmung zu diesem Bericht als erteilt sehe. Und damit rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 4, wenn Präsident Ferrand Sie damit einverstanden sind.
Machen wir jetzt weiter mit den Vorlagen. Das Präsidium hat hier das auf den Punkt 3 gesetzt, dass jetzt die vier anderen Vorlagen diskutiert werden. Und also eine wird jetzt diskutiert und die anderen morgen. Also von Christoph Arendt, Angela Glockner, Dr. Franziska Brandner und Cécile Untermeyer. Zum Zwischenziel für die Treibhausgasreduktionen auf der Ebene der Europäischen Union wird also verschoben in die Arbeitsgruppe European New Deal, New Green Deal. Die Arbeitsgruppe ist übrigens heute Morgen konstituierend zusammengetreten und konnte schon hochrangig
zusammen tagen und hat mit Franz Timmermans einen Austausch unternommen. Man setzt sich dafür ein, hier ein Zwischenziel für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen einzuführen. Und das wird dann in der nächsten Sitzung Thema sein. Soll ich fortfahren?
Ich kann auch fortfahren, wie Sie möchten.
Ja, voulez...
Wir könnten ja hier weitermachen und dann am Ende noch eine kleine Pause einfügen.
Ja. Also kommen wir zum Punkt Tagesordnungspunkt 4a. Und da hat der Vorstand vereinbart, die Vorlage mit dem Titel Deutsch-Französische Impulse für die Wirtschafts- und Währungsunion Europa gemeinsam stärken. Das ist eine Vorlage der Abgeordneten Christoph Aron, Andreas Jung und Dr. Nils Schmidt, sowie die Vorlage mit dem Titel Europa wieder aufbauen, in die ökologische Wende investieren. Das ist eine Vorlage der Abgeordneten Fabio De Masio und Daniel Obono, wegen ihres Bezugs zur Wirtschafts- und Währungsunion gemeinsam zu beraten. Die Beratung soll in Form einer Fraktionsrunde erfolgen und jede Fraktion verfügt dabei über eine Redezeit von 3 Minuten. Im Anschluss an die Fraktionsrunde werden wir die zuerst genannten Vorlage eingebrachten Änderungsanträge behandeln. Diese werden hintereinander von einem der Unterzeichner vorgestellt und im Anschluss daran direkt zur Abstimmung gestellt. Die Fraktionen haben im Vorfeld mitgeteilt, welche Abgeordnete die Vorstellung des jeweiligen Änderungsantrags übernimmt. Und zum Schluss wird gesondert über jede der beiden Vorlagen in ihrer durch die angenommenen Änderungsanträge geänderten Form abgestimmt. Wir beginnen nun mit der Fraktionsrunde und zu der Vorlage. Die Fraktionsrunde beginnt immer mit einer mit La République en Marche und damit Monsieur le Président Ferrand, c'est à vous.
Merci.
Ganz herzliches Dankeschön, Wolfgang. Alexandre Olreuth hat das Wort für La République en Marche. Herzlichen Dank. Werte Präsidenten, das Thema, das uns nun beschäftigen wird, werden deutsch-französische Impulse für die Wirtschafts- und Währungsunion sein. Und das passt natürlich hervorragend zu der Sitzung, die wir gerade hatten mit der Präsidentin der Zentralbank, denn wir bleiben hier im Themenbereich, den wir eben angerissen haben. Diese Vorlage wurde in die Versammlung eingebracht und hat auch damit zu tun, wie man wirtschaftlich auf die Krise reagieren kann, die wir gerade erleben. Und hier in unserer Versammlung sollten wir mehrfach zufrieden sein, denn die Grundsatzbedingungen für diesen Wiederaufschwung in unseren beiden Ländern war ein deutsch-französischer Vertrag, eine Übereinkunft, die getragen wurde von der Kanzlerin Merkel und dem Präsidenten Macron. Vor diesem Hintergrund, und das ist auch das Thema dieser Vorlage, hat auch Frau Lagarde dies gerade angesprochen. Auch wenn man zufriedenstellend auf die Krise antworten kann, darf man sich nicht verhehlen, dass Strukturreformen nötig sind, um die Eurozone zu stabilisieren und um zu gewährleisten, dass man in der Zukunft auch langfristig in der Lage sein wird, allen Stürmen wehrhaft zu sein, die unseren Kontinent treffen könnten. In Meseberg vor der Krise und vor der Pandemie haben unsere beiden Länder und die Kanzlerin Merkel und der Präsident Macron sich auf eine ganze Reihe von Maßnahmen geeinigt, auf einen Fahrplan zur Stärkung des Euro-Raums, der Bankenunion, Stärkung der Kapitalmärkte. Und diese Vorlage greift das hier in diesem Forum auf, was bei der Erklärung von Meseberg gesagt wurde und dass dieser lange Atem fortgesetzt werden muss, nun im Zuge der Krise. Danke schön, werter Kollege.
Andreas Jung, CDU/CSU.
Sehr geehrter Herr Präsident, Dr. Schäuble, Herr Präsident Ferrand, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Wirtschafts- und Währungsunion ist ein Erfolgsmodell. Aber dieses Modell ist noch nicht am Ziel. Wir müssen es weiterentwickeln. Dr. Schäuble hat es zu Beginn der heutigen Sitzung gesagt, wir müssen die Währungsunion zu einer Wirtschaftsunion ausbauen. Wir brauchen eine gemeinsame Finanz- und Wirtschaftspolitik. Darum geht es uns bei diesem Antrag, und das galt schon vor Corona. Es war schon vor der Krise richtig. Jetzt haben wir umzugehen mit der Corona-Krise, und es gilt, die richtigen Lehren aus dieser Krise zu ziehen, um langfristig Stabilität zu erreichen. Der Kollege hat eben den Wiederaufbaufonds angesprochen, der auf eine deutsch-französische Initiative zurückgeht. Den unterstützen wir. Es ist jetzt aber entscheidend, dass die Mittel, die hier eingesetzt werden, tatsächlich eingesetzt werden für nachhaltiges Wachstum, für Zukunftstechnologien und damit langfristig für Stabilität. Es ist entscheidend, dass es nicht nur eine Aneinanderreihung einer Summe nationaler Projekte ist, sondern dass auch ein europäischer Geist diese Projekte prägt, ein europäischer Fonds, der europäische Projekte voranbringt. Und dabei sollten deutsch-französische Projekte der Nukleus sein. Wir unterstützen deshalb den Ausbau einer direkten Bahnverbindung Berlin-Paris. Da wird seit 1992 von unseren Regierungen darüber gesprochen. Dort ist es vereinbart worden. Da müssen jetzt den Worten Taten folgen. Wir wollen, dass es etwa eine Wasserstoffinitiative gibt in Fessenheim als deutsch-französisches Projekt in die Zukunft gerichtet. Wir haben dann neben dem Aufbaufonds ja in dieser Krise den Dreiklang der Solidarität aus ESM, EIB und SURE auf den Weg gebracht. Mit SURE befassen wir uns auch hier. Das ist keine europäische Arbeitslosenversicherung und die brauchen wir auch nicht. Das ist temporär angelegt und soll nicht dauerhaft werden. Wir brauchen auch keinen europäischen Fonds, aber wir brauchen einen dauerhaften Mechanismus, ein dauerhaftes Instrument für Stabilität, um Strukturreformen voranzubringen, damit wir nicht nochmal in die Lage kommen, in einer Krise in dieser Weise eingreifen zu müssen. Deshalb brauchen wir dauerhaft Strukturreformen und Stabilität, gerade in diesem Bereich. Wir wollen und müssen die Bankenunion vollenden. Dazu müssen zunächst in einem geordneten Verfahren mit einem vereinbarten Pfad notleidende Kredite abgebaut werden. Und wir wollen die Kapitalmarktunion, auch das ist heute schon diskutiert worden, vollenden. Es müssen hier nationale Hürden überwunden werden, damit wir mit all diesen Maßnahmen zusammen die Grundlage dafür schaffen, dass die Währungsunion zu einer echten Wirtschaftsunion wird und wir so nachhaltiges Wachstum und Stabilität in Europa erreichen. Herzlichen Dank.
Merci.
Herzlichen Dank. Nun hat Michel Herbillon für Les Républicains das Wort. Herzlichen Dank, werte Präsidenten, verehrte Kollegen. Diese Vorlage zu Wirtschafts- und Währungsthemen ist in der Tat ein grundlegendes Thema und steht ja ganz im Zentrum der Debatte der Union. Es ist bedauerlich, dass die Fraktion der Republikaner, die ich heute vertrete, allerdings nicht eingebunden war in diese Vorlage, wo sie doch so wichtig ist, auch für uns in der Fraktion. Und ich denke, dass die Mehrheit der Assemblée Nationale hier auch etwas zu gewinnen hätte, so viele Fraktionen wie möglich mit einzubinden, auch die der Opposition. Aber auch wenn das Thema so wichtig ist, ist die Wirtschafts- und Währungsunion sicher ein unbestreitbarer Erfolg. Ich weiß nicht, ob ich den Terminus beeindruckenden Erfolg zitieren möchte. Dennoch sind die Ziele oft nicht von allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern gut verstanden worden. Die Wirtschafts- und Währungsunion ist kein Ziel an sich, sondern es geht darum, Politik einzusetzen, welche das Leben der Mitbürgerinnen langfristig verbessert. Die Gesundheitskrise, die wir seit Beginn des Jahres durchlaufen, zeigt eben, dass es die Gefahr besteht, dass Unternehmen verlagert werden und dass auch Forschung in der EU notwendig ist. Die Republikaner möchten aus Europa eine Wirtschaftsmacht machen, welche die Unternehmen und die Arbeitsplätze schützt. Und um das zu gewährleisten, muss man den europäischen Filtermechanismus für Auslandsinvestitionen einsetzen und umsetzen, was noch nicht wirklich vollumfänglich geschieht, wenn eben ausländische Investitionen getätigt werden. Hier geht es insbesondere um strategische Unternehmen. Insbesondere denke ich auch an das Gesundheitswesen. Dann müssen wir die europäischen Regeln der Ausschreibungen überarbeiten und insbesondere auch das Wettbewerbsrecht überarbeiten in der EU, da die Industriepolitik oft als vernachlässigtes Kind gesehen wird. Also müssen die Wettbewerbsregeln überarbeitet werden, auch die Bedingungen für die Kontrollen für Konzentrationen überarbeitet werden, sodass auch europäische führende Unternehmen in strategischen Sektoren wie der Pharmazeutik, der künstlichen Intelligenz und im Verkehr auftreten können. Auch ökologische Aspekte müssen einbezogen werden. Auch die CO2-Steuer muss überarbeitet werden für den Verkehrssektor insbesondere. Es geht darum, eine Ausgleichssteuer für die außereuropäischen Digitalgiganten, die GAFA, einzuführen, um öffentliche europäische Investitionen zu fördern in Forschung und Entwicklung, insbesondere in den Themenbereich KI. Gesundheit muss zu einem Hauptaugenmerk werden. Es braucht einen Industrie- und Forschungsplan für Gesundheit in Europa. Und gleichzeitig besteht die Notwendigkeit, die nationalen Kompetenzen hier zu bewahren, um gemeinsam Bestrebungen für europäische Forschungen anzustrengen. Das gilt für Gesundheitsindustrie und die auch gegenüber dem Konkurrenten China. Die Vorlagen, und damit möchte ich bewenden lassen, die Vorlage unserer Kollegen schafft natürlich hier Fortschritte. Die Republikaner unterstützen das, aber man darf nicht vergessen, dass das einer Wirtschaftspolitik dienen soll, die ambitioniert und souverän ist und auch zu Verbesserungen für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger führen soll.
Nils Schmidt, SPD.
Herr Präsident Schäuble, Herr Präsident Ferrand, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will drei Anmerkungen machen. Erstens, in dem Antrag wird zu Recht darauf hingewiesen, dass wir eine Debatte über eine eigenständige, dauerhafte Fiskalkapazität der Eurozone führen müssen. Denn die Debatte mit Frau Lagarde hat ja noch mal deutlich gemacht, dass wir die ganze Anpassungslast innerhalb der Währungsunion nicht alleine auf der EZB und ihrer Zinspolitik lassen können, sondern dass wir eigene Instrumente der Eurozone entwickeln müssen. Zweiter Punkt, der neue Wiederaufbaufonds ist ein wichtiger Schritt, der zu Recht begrüßt wird in diesem Antrag. Er führt dazu, dass die Rolle des Euro an den internationalen Anleihemärkten gestärkt wird, denn diese geplante Kreditaufnahme der EU zur Finanzierung dieses Aufbaufonds führt dazu, dass in den nächsten Jahren ja in erheblichem Maße Eurobond-Anleihen ausgegeben werden. Und das wird dazu führen, dass der Euro-Anleihemarkt an Tiefe und Breite gewinnt. Genau das, was wir brauchen, um die internationale Rolle des Euros zu stärken. Diesen Weg sollten wir fortsetzen. Und der dritte Punkt ist, wer einen milliardenschweren Wiederaufbaufonds auflegt, muss sich natürlich auch darüber klar werden, wie er finanziert wird, auch mit Eigenmitteln. Und er muss sich darüber klar werden, wie die Gelder verteilt werden, zu welchem Zweck. Genau das geschieht gerade mit Mitwirkung des Europäischen Parlaments. Und es zeigt eben, dass wir innerhalb einer Wirtschaftsunion immer stärker auch politisch zusammenwachsen. Das begrüßen wir von der SPD ausdrücklich.
Nun hat Frau Obono für La France Insoumise das Wort. Danke schön, Herr Vorsitzender. Ich möchte zwei schnelle Bemerkungen zu diesen Vorlagen anbringen, die ja auch der traditionellen Vorgehensweise folgen, wie wir das ja auch gerade gehört haben in den sehr interessanten Bemerkungen von Frau Präsidentin Lagarde. Wir haben den Eindruck, dass hier auch die Fristen und die Notwendigkeit außer Acht gelassen wurden, nach der Gesundheitskrise nun vorzugehen, wo die Folgen ja für die Wirtschaft und die Gesellschaft gravierend sind. Und das wird noch einige Monate so bleiben. Also was übersehen wurde, ist, dass man sich eben befreien muss von diesem Währungskerker oder diesem Kokon. Und leider lässt diese Vorlage das aus und nutzt diese Chance nicht. Ich möchte nicht auf die Debatte zurückgehen über die Schuldenfrage, die Staatsschuldenfrage und die Rolle der EZB. Aber das muss sich dennoch weiterentwickeln, als das bisher der Fall war. Die Krise zwingt uns dazu. Man müsste eben flexibler werden zu dieser Frage, aber diese Vorlage entspricht eben noch nicht ganz den Notwendigkeiten, wie das unsere Kollegen schon gesagt haben, Kollege Chassaigne, nämlich, dass man einen wirklichen Paradigmenwechsel hervorbringt in den geldpolitischen Entscheidungen, die man trifft und auch bei den Zentralbanken für massive Investitionen, für Schutz der Bevölkerung auf allen Ebenen. Und dazu braucht es Engagement und auch muss man strukturell die Verträge weiterentwickeln, die ja, wie die Präsidentin Lagarde auch gesagt hat, sowas wie starre Korsette geworden sind. Und jetzt muss man neu über die Währungsfrage nachdenken. Leider folgt diese Vorlage auch wieder den althergebrachten Denkweisen und hat unserer Meinung nach nicht zu einer Stärkung der EU geführt. Man sieht das ja oder man sah es schon in der griechischen Krise und man hat das auch unter anderen Bedingungen großer Anspannung schon erleben können. Heute müssen wir tiefgreifende Reformen der Institutionen vornehmen, wenn wir nicht möchten, dass wieder etwas passiert wie beim Brexit, dass souveräne Bevölkerungen hier Entscheidungen treffen, die zu Problemen führen. Danke.
Bettina Stark-Watzinger, FDP.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, chers collègues de l'Assemblée nationale française. Die Stärkung der Wirtschafts- und Währungsunion muss unser gemeinsames Ziel sein. Und lassen Sie mich vorausschicken, dass wir gesehen haben, als so der erste wichtige Baustein überhaupt der Zusammenarbeit, nämlich der Binnenmarkt in den Grenzgebieten, geschlossen wurde, teilweise auch unkoordiniert geschlossen wurde, welche Probleme und welche Folgen das nach sich gezogen hat. Wir begrüßen also ausdrücklich, dass wir weiter die Wirtschafts- und Währungsunion stärken wollen. Ich begrüße auch den Änderungsantrag 1, der eingebracht wurde zu dem Antrag der La République en Marche, der CDU, CSU und SPD, weil er nämlich nochmal auf die Wettbewerbsfähigkeit und die Investitionstätigkeit eingeht. Ja, und ich finde es auch gut, dass in der jetzigen Form die Bankenunion weiter zu beraten ist, ohne sie schon festzulegen, denn die Hausaufgaben, auch das ist schon gesagt worden, sind noch groß, Eigenkapitalunterlegung und Non-Performing Loans. Wir begrüßen weiterhin ausdrücklich, dass die Kapitalmarktunion vertieft werden soll. Denn es ist ganz klar, dass die Kapitalmarktunion dazu führt, dass privates Kapital das Risiko trägt, dass also nicht der Steuerzahler in Haftung genommen wird und auch eine Risikostreuung stattfindet, sodass unsere Wirtschafts- und Währungsunion durchaus besser mit zukünftigen Schocks wird umgehen können. Ein erster Schritt wäre schon mal, wenn man Neuregulierung, gerade im Bereich der Digitalisierung entwickeln sich ja die Finanz- und Kapitalmärkte, wenn man die Neuregulierung für neue Produkte wenigstens schon mal einheitlich machen könnte, denn das Aufarbeiten der Legacy, die wir haben, ist deutlich schwieriger. Kritische Punkte und offene Fragen haben wir allerdings noch an einigen Stellen. Und lieber Herr Kollege Schmidt, das ist jetzt hier innerhalb unseres Parlaments, aber wenn Sie jetzt von Eurobonds sprechen, natürlich, Eurobonds ist ein weiter Begriff, aber er ist ja doch schon in der politischen Diskussion belegt. Und wenn Sie davon sprechen, dann ist das vielleicht eine Auslegung des Finanzministers, aber nicht von uns, dass jetzt hier mit den Maßnahmen, die beschlossen werden, Eurobonds eingeführt werden. Ganz in aller Kürze die kritischen Punkte und offenen Fragen. Sure, ist in der Krise sicher sinnvoll gewesen. Wir haben es aber noch nicht einmal ausprobiert und wollen jetzt ein dauerhaftes Instrument draus machen. Lassen Sie uns mal starten. Auch die Probleme im einen Land von den Arbeitnehmern finanziert, im anderen Land steuerlich finanziert, muss man sich anschauen. Fiskalkapazität, die Ausgestaltung ist derzeit noch sehr kritikwürdig, weil es nicht zielgenau ist, weil es die Kriterien, die angelegt sind, so wie es angelegt ist, nicht zielführend ist ordnungspolitisch. Und besonders die Finanztransaktionssteuer, die ja im deutsch-französischen Modell eine reine Aktiensteuer ist, ist für uns ein Hindernis, denn wir wollen nicht die Menschen vom Bilden, vom Vermögen abhalten, sondern wir wollen sie eigentlich dazu hinführen. Deswegen noch zum Antrag der Linken, auch hier mit der Erweiterung des EZB-Mandats, Zielkonflikte, also viele offene Punkte und Fragen.
Vielen Dank. Der letzte Redner auf der Redeliste auf französischer Seite, André Chassaigne, Vorsitzender Gauche République Démocratique. Herr Präsident, Sie haben es gerade schon gesagt und die Präsidentin hat es ebenfalls gesagt, dass Arbeitnehmer geschützt werden müssen vor äußeren Schocks angesichts der Pandemie. Europa muss die Leben schützen und Arbeitsplätze auch schützen. Diese Priorität ist jedoch nicht in der Vorlage zu finden. In der Vorlage, die wir jetzt hier vor uns haben, werden andere Themen angesprochen, Schutzmechanismen, Kurzarbeit beispielsweise ist etwas, das berücksichtigt werden muss. 45.000 Personen haben davon profitiert und das war wirklich unabdingbar für die Beschäftigten. Was geschieht jedoch damit, wenn die Kurzarbeit dann ausläuft und die gesicherten Darlehen. Was passiert, wenn die Auswirkungen nicht mehr, diese Schutzmechanismen nicht mehr greifen? Es wird entscheidend für die Zukunft sein, für die Europäische Union, dass wir hier Antworten finden. Wir müssen dafür sorgen, dass die politischen Kräfte, die sozialen Härten abfedern für kleine und Kleinstunternehmen. Und wir denken deshalb, dass es unabdingbar ist, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sich für die Schwächsten einsetzen. Das ist notwendig, dass die Europäische Union und die Mitgliedstaaten auch die Wirtschaftsstrukturen aufrechterhalten, durch Kurzarbeit, durch abgesicherte Kredite, aber auch durch Kapital für gewisse strategische Unternehmen. Wir müssen uns die Möglichkeiten geben, hier handlungsfähig zu bleiben, auch was die Wettbewerbspolitik angeht und auch mit einem Schwerpunkt auf Soziales und Ökologie. Das sind entscheidende Beschlüsse, die wir jetzt fassen für die Europäische Union und die noch einmal entscheidend sind, auch in der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber China und den Vereinigten Staaten. Wir müssen öffentliche Maßnahmen ergreifen, die unsere Wirtschaft hier entsprechend stärken und unser Modell aufrechterhalten. Frankreich und Deutschland müssen hier Impulse setzen für die WWU. Noch ein paar Anmerkungen zur Beschlussvorlage von La France Insoumise und Die Linke. Ich stimme den Inhalten hier zu, die hervorheben, dass wir uns von der Haushaltssparpolitik befreien müssen. Wir müssen Investitionen tätigen für die ökologische Wende mit effizienten Entscheidungen für die Rückverlagerung von Standorten, Zuschüsse, Unterstützungen von der EZB etc. Also etwas muss genutzt werden, damit wir Investitionen tätigen können für ökologische und soziale Entwicklungen. Die europäische Politik muss auf eine Steuerpolitik beruhen, die auch hier wieder sozialer ist und verhindert, dass es Steuerschlupflöcher genutzt werden und es Steuerflucht gibt und nur spekuliert wird. Denn das könnte noch einmal zur nächsten Krise wiederum führen. Vielen Dank, Herr Chassaigne.
Seite habe ich noch zwei Wortmeldungen. Zunächst Fabio De Masi, Die Linke.
Vielen Dank, Herr Präsident. Die Corona-Krise hat ja die Corona-Krise hat ja auch die Schwächen unseres derzeitigen wirtschaftspolitischen Steuerung offenbart. Wir haben in Italien zum Beispiel gesehen, dass die Privatisierung von Krankenhäusern, die Rückführung öffentlicher Investitionen im Gesundheitsbereich auch große gesellschaftspolitische Konsequenzen, aber eben auch große ökonomische Konsequenzen hatten, weil auch die ökonomische Krise tiefer wurde, natürlich durch die Notwendigkeit, eine Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern. Wir haben vorhin mit Frau Lagarde darüber sprechen können, dass die Geldpolitik in Europa entlastet werden muss durch die Fiskalpolitik. Deswegen haben wir in unserem Antrag auch noch einmal die Debatte aufgegriffen um eine goldene Regel in der Eurozone, die öffentliche Investitionen von den Defizitkriterien von Maastricht ausnimmt. Wir sprechen auch an die Strukturbrüche, die wir derzeit beobachten können, etwa dadurch, dass zum Beispiel Amazon seine Marktmacht deutlich ausweiten konnte in der Corona-Krise. Wir haben viele neue digitale Geschäftsmodelle, die eben auch zu einer Konzentration von Wirtschaftsmacht führen. Wir haben die Diskussion um den Eintritt von Facebook zum Beispiel in den Finanzsektor. Und deswegen sagen wir, brauchen wir auch ambitionierte europäische Lösungen, wenn es darum geht, eben auch digitale Profite zu besteuern. Das heißt nicht eine reine Digitalsteuer, aber eine Lösung, die eben auch die Marktmacht der neuen großen Tech-Firmen adressiert. Es wird immer wieder im Zusammenhang auch mit der Fiskalpolitik über Konditionalität gesprochen. Und meine Fraktion ist der Auffassung, dass wenn man über Konditionalität spricht, dann muss man eben auch über die richtigen Konditionalitäten sprechen. Etwa ein Beitrag zum Beispiel gegen Steuervermeidung in Europa oder eben auch die Akzeptanz fundamentaler Werte, denen wir uns in Europa verschrieben haben. Wir haben bei einigen Änderungsanträgen, die wir unterstützen können, in der Sache, etwa bei der Diskussion um das digitale Zentralbankgeld, auch Vorbehalte, was den Antrag der anderen Fraktionen angeht, zum Beispiel wenn es um die Diskussion um die Kapitalmarktunion geht, die Vertiefung der Kapitalmarktunion. Denn wir haben ja gesehen, dass eine Vertiefung der Kapitalmärkte eben auch häufig Panik und Herdenverhalten an den Finanzmärkten begünstigt, auch zu Konzentrationsprozessen führt. Es gibt eine Belebung des Verbriefungsmarktes. Dies sind Entwicklungen, die wir sehr skeptisch sehen. Und im Rahmen der Bankenunion wäre uns wichtig, das Problem des Too Big und Too Connected to Fail im Bankensektor zu adressieren. Wir haben immer noch Banken, die so groß und vernetzt sind, dass sie die Finanzstabilität bedrohen. Und wir kriegen eben gleichzeitig die neuen Spieler Facebook, Apple, Wirecard auf den Markt, die eben auch uns vor neue Herausforderungen stellen. Vor diesem Hintergrund werben wir für ein stärkeres Engagement bei den öffentlichen Investitionen und um Zustimmung zu unserem Antrag.
Danke. Die letzte Wortmeldung ist von Daniel Bayers, Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Wurde schon einiges gesagt. Der Recovery Fund ist ein großer Schritt nach vorne. Es wird ja immer über Labels gestritten. Manche sagen, ist das jetzt eigentlich ein Hamilton-Moment oder nicht? Und die einen sagen, sind das jetzt eigentlich Euro-Bonds oder sind das nur Corona-Bonds? Ich glaube, jenseits der Frage, was da draufsteht, ist die Frage, funktionieren diese Instrumente? Und ich glaube, diese Instrumente funktionieren, sind ein wichtiger Schritt bei der Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion, wirtschaftspolitisch, aber auch geopolitisch. Ziel ist es, dass wir den Euro, die Eurozone stabilisieren, dass wir sie krisenfest machen, dass wir besser auf neue Krisen auch reagieren können. Und deswegen haben auch wir ein paar Änderungsanträge gestellt oder unterstützen diese. Und ich will ein paar Anmerkungen dazu machen. Erstens ist es, glaube ich, schon wichtig, dass dieser Recovery Fund keine One-Off-Geschichte ist. Wir wollen längerfristige Stabilisierungsfunktionen. Wir reden ja sehr stark über den Begriff der Resilienz. Und wenn wir es ernst meinen, dass wir Krisen nicht nur immer hinterher agieren, sondern wirklich resilient und präventiv damit umgehen können, ist das, glaube ich, ein wichtiges Zeichen. Zweitens, Herr Präsident hat es ja in seinem Eingangsstatement gesagt, warum der Euro keine Leitwährung ist. Das hat erstmal nichts mit der Geldpolitik zu tun, sondern mit unseren fiskalpolitischen Gegebenheiten. Da geht es darum, dass wir endlich eine Eurozone mit einem echten Eurozonenhaushalt, einem selbstständigen Eurozonenhaushalt bekommen, dass wir die Kapitalmarktunion weiterentwickeln. Nehmen wir mal eine Gründerin aus Berlin, die beispielsweise im Bereich der Spracherkennung jetzt ihr Geschäftsmodell nach Paris, nach Rom, nach Madrid sozusagen skalieren möchte, dass sie nicht irgendwie 27 unterschiedliche bürokratische Anforderungen hat und gleichzeitig, wenn wir Risikokapital auf Europa verteilen, dass auch nicht auch da die Kapitalmarktunion Hebel ist bei einem gemeinsamen Binnenmarkt. Und wir wollen die Bankenunion vollenden, auch die gehören sozusagen dazu. Wenn man heute einen Blick in die Presse wirft, sieht man das große Thema Geldwäsche. In der französischen, genau wie in der deutschen Presse, ist ein Thema, was wir offenbar immer noch nicht im Griff haben. Deswegen machen wir uns stark für eine gut ausgestattete europäische Behörde, die auch wirklich europaweite Ermittlungsbefugnisse hat, um der europaweiten organisierten Kriminalität auch endlich den Riegel vorzuschieben. Und last but not least, wir haben jetzt viel über das Thema digitale Bezahlen gesprochen. Das ist bei der EZB gut aufgehoben, aber ich glaube, wenn man das ernst meint mit digitaler Souveränität, dann muss man es auch zum politischen Projekt machen. Und ich glaube, gerade Deutschland und Frankreich müssen dann da auch ein klares Commitment zu äußern, dass wir das wollen. Und dafür haben wir auch einen Änderungsantrag gestellt, aber da werden wir nochmal im Detail drüber sprechen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Damit schließe ich die Debatte und wir kommen zu der Beratung der 8 Änderungsanträge, die zu der Vorlage mit dem Titel Deutsch-Französische Impulse für die Wirtschafts- und Währungsunion Europa gemeinsam stärken vorliegen und die ja in den Wortbeiträgen schon zumindest teilweise auch behandelt und erläutert worden sind. Ich rufe auf den Änderungsantrag Nummer 1 der Abgeordneten Alexandre Ollereuth, Christoph Aron, Andreas Jung und Dr. Franziska Brandner. Wird dazu das Wort gewünscht? Anna Christmann wünscht dazu nicht dazu. Missverständnis. Keine Wortmeldung. Monsieur le Président.
Vielen Dank, Herr Präsident, Herr Präsidenten. Es gibt ein Investitionsdefizit in der Europäischen Union und wir müssen dagegen vorgehen in der Haushaltspolitik. Ich möchte Wohlwollen einfordern von den Präsidenten, denn es gibt ja einen administrativen Vorgang, der Platz. Es steht drin, dass der Satz, das ausgetauscht werden soll, eigentlich soll er aber hinzugefügt werden. Also der Satz soll nicht ausgetauscht werden, sondern es soll einfach ein Zusatz eingefügt werden. Das ändert nichts am Inhalt, aber dennoch wollte ich das noch klarstellen.
Wie sehr wird das Wort zur Erwiderung gewünscht? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann
angenommen geht es nicht, weil es außerhalb der Einreichungsfrist der Änderungsanträge vorgelegt worden
ist. Was?
Den Vorschlag von Herrn Eulreuth jetzt noch eine Änderung kurzfristig einzubringen.
Es ist doch der Antrag 1. Wir reden darüber.
Aber Herr Eulreuth hatte gerade gebeten, den Antrag noch abändern zu wollen.
Ja, das kann er nicht. Wir stimmen doch jetzt, Herr Kollege Eulreuth, das muss ich jetzt noch einmal klären. Vielleicht habe ich es in der Übersetzung falsch verstanden. Wir stimmen über den Änderungsantrag 1 so ab, wie er uns vorliegt.
Herr Präsident, der Änderungsantrag 1 wurde von den 4 Unterzeichnern abgestimmt, aber es gab ja anscheinend einen Fehler. Das steht jetzt drin, dass er ersetzt werden soll, dass ein Satz ersetzt werden soll. Es gab noch einen zweiten Änderungsantrag, um diesen Fehler noch zu korrigieren, denn es ist nur ein administrativer Fehler.
Das ist nur eine redaktionelle Veränderung und nicht eine materielle, denn eine materielle wäre nach unserer Geschäftsordnung jetzt nicht möglich. Also stimmen wir. Ist Einvernehmen. Ich muss auch Präsident Ferrand ein Einvernehmen haben, dass wir über den Änderungsantrag Nummer 1 in dieser redaktionellen Veränderung, die Herr Eulreuth gerade vorgetragen hat, abstimmen.
Dass diese redaktionelle Änderung noch vorgenommen wird. Denn das ist nur ein kleiner Fehler, der hier ausradiert werden soll. Das sollten wir zulassen.
Also gut. Dann stimmen wir. Ich frage in die Runde der deutschen Parlamentarier, wer stimmt für den Änderungsantrag 1? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen? Keine, dann ist bei einer Gegenstimme aus der AfD mit den Stimmen der übrigen Fraktion auf der deutschen Seite dem Antrag zugestimmt. Und jetzt bitte ich Präsident Ferrand, das Abstimmungsergebnis auf der französischen Seite festzustellen.
Sehr gut. Gibt es Gegenstimmen, Enthaltungen? Er ist einstimmig angenommen.
Gut, dann ist der Änderungsantrag 1 bei einer Gegenstimme angenommen. Und wir kommen zur Abstimmung über den Änderungsantrag Nummer 2. Das ist ein Antrag der Abgeordneten Eulreuth, Aron, Jung und Franziska Brandner. Wird dazu das Wort gewünscht?
Monsieur Eulreuth.
Herr Eulreuth würde hier gerne noch mal das Wort ergreifen. Vielen Dank, Herr Präsident. Hier geht es mehr um etwas Inhaltliches. Es wurde schon von anderen Kollegen erwähnt. Es geht um ein erstes Ziel. Wir wollen gewisse Dinge aktualisieren, denn der Text sprach von der ursprünglichen deutsch-französischen Einigung. Aber vor allem wollen wir die Regierungen dazu auffordern, dass sie die Arbeit fortsetzen über die Arbeitslosen Rückversicherung. Das wurde von Frau Merkel und Herrn Macron in Meseberg bereits vor der Krise angestrebt. Und es gibt einen klaren Erfolg des Programms Schur, der nicht langfristig ausgelegt ist. Und deshalb haben wir jetzt hier diesen Vorschlag vorgelegt. Und ich möchte unseren deutschen Kolleginnen und Kollegen erklären, was hier zählt, ist das, was wir in dem genauen Text beschrieben habe und nicht die Begründung, die keinen rechtlichen Wert hat.
Nein, Begründung. Gibt es weitere Wortmeldungen? Den Wunsch der Erwiderung, Andreas Jung.
Genau, nur zur Erläuterung, weil wir auch gemeinsam Antragsteller sind. Wir sind uns mit dem Kollegen einig, dass, was ja ohnehin gilt, dass nur der Antragstext selbst beschlossen wird. In der Begründung hätte es einige Dinge gegeben. Da gibt es teilweise missverständliche Formulierungen, andere, die nicht abgestimmt sind. Das heißt, wir ziehen die Begründung insoweit zurück. Das ändert aber nichts an der Abstimmung über den Antragstext. Da bleibt formal alles so, wie es ist.
Also lasse ich abstimmen und blicke in die Runde der deutschen Kolleginnen und Kollegen. Wer stimmt dafür den Änderungsantrag Nummer 2? Das ist das Aktenzeichen, muss ich nicht vortragen. Wer stimmt dagegen? Das sind die Kollegen von AfD und FDP. Damit haben wir eine Mehrheit von jedenfalls eine Enthaltungen. Keine Enthaltung. Dann haben wir eine klare Mehrheit auf der deutschen Seite. Und ich frage, wie sieht es in der Assemblée aus?
Gibt es Gegenstimmen zu diesem Änderungsantrag? Enthaltungen? Einstimmigkeit. Vielen Dank.
Gut. Dann ist der Antrag gegen die Stimmen von AfD und FDP im Übrigen einstimmig angenommen. Und wir kommen zum Änderungsantrag Nummer 3. Das ist ein Antrag der Abgeordneten Ulreuth, Aron, Nils Schmid, Reinhard Brandl und Andreas Jung. Wird das Wort gewünscht? Hier nicht.
Merci.
Herzlichen Dank, meine Herren Präsidenten. Das ist ein Änderungsantrag, der wiederum dazu aufruft, die Bankenunion zu vollenden und die notwendig geworden ist, nach einer Änderung am Text zuvor. Der eigentliche Vorschlag bleibt aber dadurch unverändert.
Wird weiter das Wort gewünscht? Offensichtlich nicht. Alles gut vorbereitet. Herr Präsident, können wir abstimmen?
Oui.
Dann frage
ich,
gibt es Gegenstimmen, gibt es Enthaltungen? Nein, einstimmig befürwortet.
Wer stimmt für den Änderungsantrag 3? Die Koalition und die Bündnis 90 Grünen, wer stimmt dagegen? Die Linke und die AfD und die FDP enthält sich. Dann ist mit den genannten Mehrheiten der Änderungsantrag Nummer 3 angenommen. Und ich rufe auf den Änderungsantrag Nummer 4. Das sind die Abgeordneten Ulreuth, Aron, Nils Schmid und Andreas Jung. Ich vermute, Herr Ulreuth wünscht das Wort.
Nein, er hat beschlossen, darauf zu verzichten.
Gibt es andere Worte?
Expression.
Also auf seine Wortäußerung.
Keine Wortmeldungen. Doch. Keine Wortmeldung. Dann können wir unmittelbar über den Änderungsantrag 4 abstimmen. Und ich frage in unserer Runde, wer stimmt dafür? Die Koalition, die Linke. Wer stimmt dagegen? AfD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP. Und in Paris?
Même vote que précédemment.
Genau wie vorhin. Einstimmig.
Also in Deutschland ist das ein bisschen schwieriger, die Opposition, die Teile der Opposition zu überzeugen. Aber der Änderungsantrag 4 ist mit den genannten Mehrheiten auch angenommen. Und damit können wir, wir haben den Änderungsantrag Nummer 5, Abgeordnete Ulreuth, Aron, Jung und Franziska Brandner, wird das Wort gewünscht.
Monsieur Ulreuth.
Herr Ulreuth, vielen Dank, Herr Präsident. So wie beim Schur-Änderungsantrag geht es hier darum, eine Debatte über die Finanzinstrumente und die Wettbewerbsfähigkeit anzuregen, mehr Konvergenz als vor der Krise. Und da sind ja lange Diskussionen zwischen Deutschland und Frankreich bereits erfolgt.
Weitere Wortmeldungen? Person? Dann können wir über den Änderungsantrag 5 abstimmen. Und ich blicke in die Runde hier. Wer stimmt dafür? Die Koalition, Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen?
AfD und FDP, und die Linke enthält sich. Und wie ist es in Paris?
So wie vorher.
Einstimmig. Also, du hast deine Assemblée sehr viel besser im Griff als ich den Deutschen Bundestag. Aber das überrascht mich nicht.
Das ist sehr außergewöhnlich. Außergewöhnlich.
Dann kommen wir, das war 6, haben wir jetzt gehabt. Nee, 5.
Das war 5, jetzt 6.
Dann kommen wir zum Änderungsantrag Nummer 6. Das sind wieder die Antragsteller Olreuth, Aron, Nils Schmid, Andreas Jung und Franziska Brandner. Wird das Wort gewünscht? Herr Olreuth.
Monsieur Reut.
Ja. Meine Herren Präsidenten, ich wollte auf unserer Seite die Einstimmigkeit sicherstellen und deswegen noch einmal sagen, dass es hier darum geht, die europäische Zusammenarbeit im Kampf gegen Geldwäsche und Finanzierung von Terrorismus zu stärken.
Weitere Wortmeldungen? Nicht der Fall. Dann können wir abstimmen. Wer stimmt hier dafür, für den Antrag Nummer 6? Die Koalition, FDP, Die Linke, Bündnis 90 Die Grünen. Was mit der AfD? Enthält sich. Dagegen? Dagegen. Oh. Gegen die Stimme der AfD ist mit den übrigen Fraktionen in Berlin eine Mehrheit für den Änderungsantrag Nummer 6. Wie ist es in Paris?
Unanimität. Einstimmig angenommen.
Kommt, Tischur, Trevier. Und schon sind wir beim Änderungsantrag Nummer 7 von denselben Antragstellern. Wird das Wort gewünscht?
Memorateur, Monsieur Olreuth.
Ja, Herr Olreuth. Vielen Dank, meine Herren Präsidenten. Das ist ein Änderungsantrag nach langen Diskussionen über den wesentlichen Einfluss der Klimaveränderungen auch auf die Finanzwelt. Und es geht da um die Finanzierung mit grünen Anleihen. Ich glaube, es ist nicht ganz richtig, dass dieser Änderungsantrag hier an der Stelle sein soll, wo es hier beschrieben ist. Das sollte etwas weiter unten sein. Das ändert aber nichts am Inhalt des Änderungsantrags. Der Änderungsantrag wird die gleichen Auswirkungen haben. Die Formulierung ist aber vielleicht ein bisschen weniger elegant. Dankeschön.
Gut, auch das ist eine redaktionelle Veränderung. Weitere Wortmeldungen? Ja, dann können wir über den Änderungsantrag 8 abstimmen. 7. Wer stimmt für den Änderungsantrag Nummer 7? Koalition, Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? AfD. Wer enthält sich? FDP und Die Linke. Mit diesen Mehrheiten ist hier eine Mehrheit. Und wie ist das in Paris?
Einstimmig angenommen.
Und schon kommen wir zum Änderungsantrag Nummer 8. Das ist ein Antrag der Kollegen Aignan, Jean-Michel Mies, Cécile Untermeyer, Sandrine Mörsch, Liliane Tanguy, Dr. Anna Grischmann, Dr. Daniel Bayers und Katja Keul. Wer wünscht das Wort? Herr Bayers.
Ja, vielen Dank. Ganz kurz, Herr Präsident. Das ist ein Änderungsantrag, der aus der Arbeitsgruppe für künstliche Intelligenz entstanden ist. Hat ja auch einen digitalen Zusammenhang. Wir haben heute mit Frau Lagarde genau über das Thema gesprochen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass das eben nicht nur ein geldpolitisches, sondern auch ein politisches Projekt insgesamt wird, wenn wir über digitales Bezahlen sprechen und den digitalen Euro, um dem Ausdruck zu verleihen. Diesen Geist atmet dieser Änderungsantrag und freuen uns, wenn er unterstützt wird. Dankeschön.
Danke sehr. Erwiderung, Andreas Jung.
Ich möchte nur eine Anmerkung dazu machen, die eigentlich gar nicht inhaltlicher Natur ist. Ich kann für meine Fraktion sprechen. Wir werden dem nicht zustimmen, weil wir es für den richtigen Weg halten, dass die Dinge, die in der Arbeitsgruppe künstlicher Intelligenz diskutiert werden, in ein Gesamtpaket einfließen, das wir dann wieder hier behandeln. Das ist ja der Grund, warum wir die Arbeitsgruppen einsetzen. Und deshalb wollen wir für uns so verfahren, so wie wir es bei den anderen Arbeitsgruppen auch machen wollen. Wir würden dem aus dem genannten Grund nicht zustimmen wollen.
Monsieur le Président, Monsieur Arendt.
Herr Präsident, Herr Arendt möchte gerne das Wort ergreifen, wenn Sie einverstanden sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Änderungsantrag, was seinen Inhalt anbelangt, ist ein wichtiger. Antrag. Es erscheint mir aber auch, dass wir das vielleicht in einer sehr viel weiter gesteckten Debatte innerhalb der Arbeitsgruppe über Sprunginnovationen führen können oder auch in der Arbeitsgruppe Sicherheit und Verteidigung. Und deshalb denke ich, ist es dort besser aufgehoben.
Gibt es weitere Wortmeldungen? Offensichtlich nicht. Dann können wir über den Änderungsantrag 8 abstimmen. Wer stimmt für den Änderungsantrag Nummer 8? Das ist Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke. Wer stimmt dagegen? Die übrigen Fraktionen. Also ist hier in FDP, nicht. FDP enthält sich. Oh, Entschuldigung. Also bei Enthaltung der FDP haben für den Antrag der Bündnis 90 Die Grünen Die Linke gestimmt. Die Koalitionsfraktion und die AfD dagegen, das ist die Mehrheit hier in Berlin. Wie ist es in Paris?
Dieser Änderungsantrag ist mit der Mehrheit abgelehnt worden.
Abgelehnt. Und damit können wir, Monsieur le Président, über die Vorlage deutsch-französische Impulse für die Wirtschafts- und Währungsunion Europa gemeinsam stärken, in der soeben durch die Annahme der Änderungsanträge 1 bis 7 geänderten Verfassung abstimmen. Wer stimmt für diese Vorlage? Das ist die Koalition, Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? Die Linke, die AfD. Die FDP enthält sich. Dann ist der Antrag mit Mehrheit, mit der genannten Mehrheit in Deutschland, in Berlin angenommen. Wie ist es in Paris?
Qui est pour?
Wer ist dafür?
Qui est contre?
Stimmen dagegen? Fast Einstimmigkeit, minus zwei.
Vielen Dank. Damit ist die Vorlage mit einer hinreichenden Mehrheit der deutsch-französischen Kammer angenommen. Und jetzt kommen wir zur Abstimmung über die Vorlage Europa wieder aufbauen, in die ökologische Wende investieren. Das ist eine Initiative der Kollegen De Masi Obono. Wer stimmt für diese Initiative? Die Linke. Wer stimmt dagegen? Die übrigen Fraktionen. In Deutschland hat dieser Initiative keine Mehrheit. Wie ist es in Paris?
Qui vote pour?
Wer ist dafür? Gegen? Ebenfalls abgelehnt.
Dieser Antrag mit einer hinreichenden Mehrheit der gesamten Versammlung abgelehnt. Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 4b und bitte Herrn Kollegen Ferrand, die Leitung der Sitzung zu übernehmen.
Dann kommen wir zum Beschlussvorschlag von Herrn Arendt, Reinhard Brandl, Nils Schmidt, Michael Link und Dr. Franziska Brandner. Vorlage für einen Beschluss zur Einsetzung einer Arbeitsgruppe Außen- und Verteidigungspolitik. Der Vorschlag wird kurz von den Unterzeichnern vorgestellt. Es gibt 2 Minuten. Danach wird wiederum 2 Minuten Redezeit den Fraktionen als Reaktion eingeräumt. Ich möchte nun also zunächst wem das Wort erteilen? Herrn Jean-Jacques Bridet für La République en Marche. Herzlichen Dank, meine Herren Präsidenten, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen auf deutscher und französischer Seite. Ich möchte Ihnen diese Vorlage für einen Beschluss nun erläutern, zur Einrichtung einer Arbeitsgruppe zu einer Politik, die uns besonders am Herzen liegt, nämlich Außen- und Verteidigungspolitik. Sie wissen heute alle, dass die enge Zusammenarbeit zwischen Verbündeten innerhalb der NATO, aber auch in der Europäischen Union unerlässlich ist, auf vielfältige Weise unerlässlich ist. Vor dem Hintergrund der Intensivierung und der Diversifizierung der Bedrohungen und einer immer instabileren Welt und zweitens auch, wenn wir uns betrachten, wie viel schlechter das Instrument des Multilateralismus wird und dass wir die Chancen für Multilateralismus in den nächsten Jahren eher gering einschätzen. Und in dieser Zeit stellen wir fest, dass einige Länder mehr und mehr auch Territorien einfordern, manchmal auch gar nicht weit von unseren Grenzen entfernt an den Grenzen Europas. Deswegen sollten wir auf diese neuen Situationen, auf diese neuen Herausforderungen reagieren. Und dazu müssen die Mitglieder ihre Anstrengungen vereinen, mit einer Stimme sprechen und gemeinsam handeln. Der geostrategische Kontext im Augenblick ist, glaube ich, als historisch zu bezeichnen, und die Europäer müssen deshalb mehr tun für eine Schaffung eines wirklichen Europa der Verteidigung. Das wünschen wir jedenfalls auf dieser Seite des Rheins. Dieses Europa der Verteidigung hat schon durchaus solide Grundlagen, was die Industrie anbelangt, wie beispielsweise auch die Verwirklichung von Projekten wie A400M oder Helikopter Tiger. Und unsere beiden Regierungen haben einige dieser Projekte auf den Weg gebracht, gemeinsam mit Spanien, auch das gemeinsame Kampfflugzeug, die Drohne Mal und Systeme der Artillerie. In einigen Sekunden bin ich schon gleich am Ende meiner Ausführung. Danke, dass Sie mich daran erinnern, dass meine Zeit bereits abgelaufen ist. Aber ich möchte noch auf das deutsche Prinzip des strategischen Kompass eingehen. Und ich danke besonders der deutschen Verteidigungsministerin für ihren Beitrag in einem Interview am 16. Juli in der Zeit. Wenn wir als Europäer auftreten wollen, so können wir das nur gemeinsam. Wir brauchen eine gemeinsame Verteidigung, internationale gemeinsame Einsätze und eine strategische Vision der Welt. Und schließlich müssen wir wissen, ob wir aktiv unsere Weltordnung gestalten wollen. Vielen Dank, Herr Kollege.
Meine sehr geehrten Präsidenten, liebe Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestages und der französischen Assemblée Nationale, die Außen- und Verteidigungspolitik, das sind die Politikfelder, die wohl am deutlichsten zeigen, wie wichtig und wesentlich die Zusammenarbeit ist. Daran liegt uns die Sorge um die Sicherheit unserer Länder und Europas als zentrale Kernaufgabe in der Politik. Und wir blicken zurück auf Jahrzehnte dauernder Partnerschaft, Seite an Seite erfolgreich in den Anstrengungen für ein sicheres Europa und den weltweiten Frieden. Wir betreiben gemeinsame Standorte. Ich nenne Évreux, ich nenne Ilkirch, Mülheim oder für die deutsch-französische Tigerausbildung Le Luc oder Fassberg in meinem Wahlkreis. Unsere Streitkräfte tauschen sich aus, üben gemeinsam und stehen im Einsatz. Natürlich haben wir auch unterschiedliche regionale Schwerpunkte. Frankreich beispielsweise ist stark ausgerichtet als Mittelmeeranrainer und sieht dort die Herausforderungen. Wir blicken auch nach Osten und Norden und stehen in einer geostrategischen Lage in der Mitte Europas und teilen die Sorgen unserer baltischen und osteuropäischen Staaten. Wir haben untrennbar gemeinsame Ziele, die Sicherheit Europas, den Wohlstand unserer Bürgerinnen und Bürger und die Fortführung des kulturellen Erbes. Die politischen Systeme sind nicht gleich und die Bedeutung des Parlaments in Deutschland ist anders als das in Frankreich. Und trotzdem müssen wir gemeinsam auf Augenhöhe als Parlament uns gut austauschen, den Auftrag fortführen, uns gut verstehen, damit die Regierungen in unserem Sinne handeln können. Wir begrüßen daher ausdrücklich und sehr die Einsetzung dieses Ausschusses AG Außen- und Verteidigungspolitik. Den Änderungsantrag allerdings lehnen wir ab, weil wir nicht zu diesem Zeitpunkt die Einsetzung beschränken wollen oder zu konkret benennen wollen. Denn das Thema soll offen diskutiert werden. Uns geht es darum, dass wir gemeinsam einstehen in einem spannenden Austausch zum Wohle unserer Länder für ein friedliches Europa. Herzlichen Dank.
La parole est à Monsieur Michel Herbillon.
Sie müssen bitte sich zunächst einmal melden, auf die Rednerliste setzen lassen, wenn Sie das Wort ergreifen möchten. Ich gebe Ihnen dennoch das Wort, Herr Kollege. Vielen Dank, Herr Präsident, vielen Dank, Herr Präsident Schäuble. Les Républicains unterstützen auf jeden Fall diesen Vorschlag zur Einrichtung einer Arbeitsgruppe zu Außen- und Verteidigungspolitik, die gefährliche Welt, in der wir im Augenblick leben, die unterschiedlichen Krisen, die einander folgen und das immer schneller rechtfertigen dies, auch in Europa mit den Spannungen zwischen der Türkei, Griechenland und Zypern, die Infragestellung des multilateralen Ansatzes, all dies macht es notwendig, zusammenzuarbeiten, Meinungen auszutauschen, gerade zwischen Frankreich und Deutschland. Das ist auch die Fortsetzung dessen, was wir bereits im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten tun. Denn wir haben ja schon zu mehreren Anlässen unsere Kollegen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des Bundestags getroffen. Und wir haben die Entscheidung getroffen, gemeinsame Missionen durchzuführen, gemeinsame Reisen durchzuführen. Nun hat allerdings die Corona-Krise es nicht gestattet, das zu tun. Wir wollen das aber demnächst, sobald es wieder möglich sein wird, wieder tun und eine gemeinsame Reise nach Mali unternehmen mit unseren Kollegen eben des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten im Bundestag, um dort die Akteure, die auch in dieser Krise eine Rolle spielen, zu treffen. Wir sind also absolut für die Schaffung einer solchen Arbeitsgruppe, die uns notwendig erscheint. Ich bin sicher, dass die Austausch mit unseren deutschen Kollegen sehr fruchtbar sein werden.
Nils Schmidt, SPD.
Ja, meine Herren Präsidenten, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße sehr, dass es uns gelungen ist, einen Einsetzungsauftrag für eine solche Arbeitsgruppe zu finden. Das ist deshalb schon wichtig, weil wir ja wissen, dass sowohl der Auswärtige Ausschuss wie der Verteidigungsausschuss beider Parlamente intensiv im Austausch miteinander stehen und wir deshalb darauf achten sollten, dass wir in dieser Arbeitsgruppe vor allem die überwölbenden Fragen und nicht Einzelprojekte diskutieren. Deshalb ist auch ein Schwerpunkt im Arbeitsauftrag auf die Frage der strategischen Kultur gelegt, dass wir also, gerade weil wir häufig von unterschiedlichen Ausgangspositionen in Deutschland und Frankreich kommen, verstehen, warum der eine oder der andere in der einen oder anderen Region mit den ein oder anderen Mitteln Konflikte verhindern oder lösen will. Das soll diese Arbeitsgruppe leisten. Dazu tragen, wie gesagt, die schon bestehenden Austausche zwischen den Ausschüssen ebenfalls bei. Aber wir sollten versuchen, mit der Deadline der zweiten Jahreshälfte anhand von ein paar Beispielen dieses in der Arbeitsgruppe zu diskutieren und zu einem Ergebnis zu führen. Deshalb ist übrigens eine Vorfestlegung auf ein bestimmtes Thema zu diesem Zeitpunkt falsch. Deshalb werden wir auch den Änderungsantrag ablehnen. Das sollte die Arbeitsgruppe sich selber als Aufgabe stellen, wie sie diese Annäherung der strategischen Kulturen gemeinsam erarbeiten kann. Vielen Dank.
Bien, le dernier orateur français, Monsieur Jean-Louis Bourlange pour le MoDem.
Hallo, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Präsident, vielen Dank. Wir haben jetzt drei Herausforderungen, vor denen wir stehen. Wie dem Maastricht-Kriterien wurden hier nicht berücksichtigt und wir sind nicht weit vorangekommen. Wir sagen gleichzeitig, dass wir auf europäischer Ebene eine Verteidigungsgremium wollen und gleichzeitig wiederholen sich Dinge aus der Vergangenheit. Und es gibt hier auch einen mangelnden Willen. Der große Verlierer des Plans, der beschlossen wurde, der eigentlich sonst positiv ist, sind Initiativen für im Hinblick auf den Haushalt. Und das hat also große Auswirkungen. Wir beim MoDem wissen um das, was gerade gesagt wurde. Wir sollten uns nicht in die Arbeit der Ausschüsse einmischen und die Vorrechte berücksichtigen der vier ständigen Ausschüsse, die betroffen sind durch diese großen Themen, die auch abgestimmt werden. Also hier sollten wir die Dinge nicht zu sehr durcheinander bringen.
Ich habe noch drei Wortmeldungen. auf deutscher Seite. Michael Link, FDP, ist der Erste.
Dankeschön an die Herren Präsidenten, liebe Kolleginnen und Kollegen. In der Tat, wir wollen die Arbeit der Ausschüsse nicht ersetzen, dürfen es auch nicht. Wenn wir uns, wie Kollege Schmidt richtig sagt, eben hier auf die strategische Kultur konzentrieren, ist das, glaube ich, der richtige Weg. Wir haben ohnehin einen wahnsinnig ambitionierten Zeitplan. Wenn ich schaue, auch mit Blick auf Bundestagswahl und so, dass wir im zweiten Halbjahr 21 Ergebnisse vorlegen wollen, das ist sportlich. Aber lassen Sie uns, liebe Kolleginnen und Kollegen, deshalb das wirklich als ersten Schritt sehen. Uns konzentrieren, deshalb werden wir auch dem Änderungsantrag nicht zustimmen, uns nicht auf einzelne Sachen konzentrieren, das nicht überfrachten, in der Tat. Stimmen wir der Großen Koalition zu. Und dann wirklich an dem Thema strategische Kultur arbeiten, mit dem Ziel, dass wir später dann wiederum dann uns einzelne Themen vornehmen können. Ich könnte mir vorstellen, dass wir mit den französischen Kolleginnen und Kollegen spannend über die Frage diskutieren können, wie wir, können wir in Zukunft, wenn wir bei der strategischen Kultur weiter sind, auch mal über gemeinsame Maßnahmen, vielleicht eben auch mehr gemeinsame Schritte in den Vereinten Nationen, Sicherheitsrat, Reform des Sicherheitsrates zu reden und viele andere Dinge. Vielleicht auch schrittweise Zusammenlegung gewisser Institutionen im Bereich der Außenpolitik. Aber dazu brauchen wir erstmal die gemeinsame strategische Kultur. Und dann können wir schrittweise auch in weiteren anschließenden Arbeitsgruppen über die anderen Sachen sprechen. Also freue mich sehr, dass es gelungen ist, fraktionsübergreifend, fast ganz fraktionsübergreifend, diesen Antrag zu bringen. Und wir stimmen gerne zu. Den Änderungsantrag lehnen wir ab.
Danke sehr. Fabio De Masi, Die Linke.
Ja, es ist kein Geheimnis, dass meine Fraktion auch bereits in der Anlage des Aachener Vertrages die Konzentration auch auf Ausbau militärischer Fähigkeiten und Ähnliches sehr skeptisch sieht. Wir haben uns hier in Deutschland immer sehr stark auch für den Parlamentsvorbehalt bei Militäreinsätzen engagiert, streiten auch für Abrüstung. Wir wollen aber auch nicht verhindern, dass sich andere Fraktionen über das wichtige Thema zweifelsohne austauschen. Deswegen werden wir dem Antrag so in seiner Form nicht zustimmen, werden uns aber auch nicht dagegen stellen.
Vielen Dank. Katja Kröll, Bündnis 90 Grünen.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin auch sehr erleichtert, dass es jetzt doch noch gelungen ist, zu diesem Thema die Arbeitsgruppe einzurichten. Denn letztlich geht es hier wirklich um die Kernfragen, die zu Beginn der europäischen Einigung standen. Das ist die Überwindung von Krieg und die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist nach wie vor, steht immer noch am Anfang. Und wir erleben bei dem Thema auch seit Jahren immer wieder, wie schwer es ist, in diesen Bereichen gerade die nationalen Souveränitätsvorbehalte zu überwinden. Also hier haben wir noch ganz, ganz dicke Bretter zu bohren. Und ich bin sehr froh, dass wir uns das jetzt auch vornehmen. Das ist auch überhaupt keine Konkurrenz zu den Ausschüssen. Das kann ich überhaupt gar nicht verstehen, denn es ist ja eigentlich auch grundlegend so bei anderen Themen, die diese Versammlung hier bearbeitet. Wir kommen auch nur weiter, wenn wir die unterschiedlichen Perspektiven, die in unseren Ländern, gerade im Hinblick auf die Rolle der Streitkräfte, aber auch über die Rüstungsexportpolitik herrschen, wir kommen nur weiter, wenn wir uns darüber offen austauschen, um zu einer gemeinsamen Strategie zu kommen. Und deswegen bin ich da sehr froh, denn die Ergänzung, die mit der im Änderungsantrag gemacht wird, stimmen wir zu. Und ich hätte mir auch gerne gewünscht, dass wir hier auch konkret schon die Rüstungsexportpolitik in diesem Auftrag, in dieser AG genannt hätten. Das ist jetzt noch nicht der Fall, aber ich bin mir sicher, dass wir auch über dieses Thema in der Arbeitsgruppe intensiv diskutieren werden. Vielen Dank.
Vielen Dank. Damit schließe ich die Aussprache und wir kommen zu dem eben schon erwähnten Änderungsantrag der Abgeordneten Christine Endion, Jean-Michel Miss, Cécile Untermeyer, Frédéric Petit, Sandrine Mörsch, Viviane Tanguy, Dr. Anna Christmann, Dr. Daniel Bayers, Katja Keul und Constance Le Grip. Wird dazu das Wort noch gewünscht?
Frau Le Grip möchte sich gerne noch äußern, bitte. Danke schön, Herr Präsident. Werte Präsidenten, werte Kollegen, ich freue mich ebenfalls, wie das bereits gesagt wurde von Michel Herbillon, dass nun diese Arbeitsgruppe eingesetzt werden soll. Mit unseren Kolleginnen und Kollegen, die die Arbeitsgruppe Künstliche Intelligenz mitleiten, Christine Nion und Anna Kessmann für den Bundestag, haben wir gemeinsam den Wunsch vorgebracht, hier
noch Kompetenzfelder hinzuzufügen in diese Arbeitsgruppe, nämlich das ganz sensible und wichtige Thema der Cybersicherheit. Das ist sozusagen das Thema des ersten Änderungsantrags, das eben ergänzt werden soll, dass die deutsch-französische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Cybersicherheit verstärkt werden soll. Da können unsere beiden Länder auch stolz sein, zwei Instanzen zu besitzen, die den Cyberangriff, den Kampf angesagt haben, auf französischer Seite und auch dem BSI auf der deutschen Seite. Und es wäre wichtig, auch anzuerkennen, dass wir hier noch besser zusammen voranschreiten können, um unsere gemeinsame Arbeit zu stärken. Dankeschön.
Ja, ich würde auch gerne in der Runde noch mal ergänzen, dass es eben von unserer Seite um einen Vorschlag ging, dass wir das einfach für ein besonders sensibles Thema und auch dringliches Thema handeln. Das würde ich vielleicht gerne noch mal unterstreichen, dem sich unsere beiden Länder natürlich auch widmen müssen und widmen sollten und dass diese Arbeitsgruppe deswegen aus unserer Sicht sich diesem Thema auch annehmen sollte. Ich verstehe die Argumentation, dass man sagt, man geht erstmal ohne spezifischen Fokus in so eine Arbeitsgruppe rein, glaube aber, dass der Begriff der Cybersicherheit doch ein Anliegen sein sollte, der in diesen Zeiten, in denen ja die technischen Entwicklungen da doch sehr rasant sind und wir derzeit über Technologiesouveränität und ähnliche Dinge doch sehr intensiv diskutieren, wir das auch als Anregung aus einer anderen AG heraus für wichtig hielten, diesen Begriff aufzunehmen. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass dem hier einige nicht folgen wollen, würde aber vielleicht dennoch anregen, ob die Arbeitsgruppe nicht dann auch noch mal darüber diskutiert, inwieweit auch dieses Thema in dem Setting doch auch behandelt werden sollte, wenn jetzt der Änderungsantrag heute hier keine Mehrheit finden sollte.
Danke sehr. Da waren schon gewisse Zeichen der Resignation bei den Antragstellern zu erkennen. Gibt es weitere Wortmeldungen? Hier nicht. Richard auch nicht. Dann
auch
lassen
nicht.
Wir abstimmen über diesen Änderungsantrag. Wer stimmt für den Änderungsantrag? Bündnis 90 die Grünen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Frau Westmann, Ihre Skepsis war realistisch. Und den
Alors, qui est contre?
Wer ist dagegen? Wer ist dagegen? Enthaltungen? Einstimmigkeit. Für.
Einstimmig für den Änderungsantrag.
Ja, genau. Einstimmigkeit für den Änderungsantrag.
Dann ist unser, nach unserer Geschäftsordnung ist damit der Änderungsantrag angenommen.
Wir müssen jetzt zählen. 51 Stimmen, mehr braucht die Mehrheit. Wir müssen jetzt wirklich zählen.
Wollen wir nicht überlegen, ob wir dann das nachher morgen aufrufen und versuchen,
Also dann ist mein Vorschlag, bevor wir jetzt, cher Richard, liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor wir jetzt in eine Debatte hineingreifen, die, die dem Anlass nicht angemessen ist, denn die Meinungsverschiedenheiten sind nicht groß. Greife ich den Vorschlag von Andreas Jung, der neben mir sitzt, auf zu sagen, lassen Sie uns die Frage, ob wir tatsächlich eine Mehrheit für den Antrag haben, das müssen wir nämlich auszählen nach unserer Geschäftsordnung, noch einmal vertagen und morgen früh zu Beginn der Sitzung feststellen.
Dann können wir nicht über die Vorlage abstimmen.
Dann können wir allerdings auch nicht über die Vorlage abstimmen, das ist klar. Also mir wird gesagt, wir müssten bei der jetzigen Lage in der Assemblée sind die anwesenden Vertreter der Versammlung einstimmig für den Änderungsantrag. Im Bundestag sind die anwesenden Vertreter mit einer überwiegenden Mehrheit gegen den Änderungsantrag, wobei die Argumentation von beiden Seiten nicht so dramatisch war, dass deswegen es eine Frage der deutsch-französischen Strategie in Sicherheitsfragen sein wird. Aber, und jetzt müssen wir nach unserer Geschäftsordnung bei dieser Lage auszählen, ob es eine Mehrheit gibt. Denn, und dazu müssten wir klären, ob wir die 51 Stimmen zustande bringen. Das können wir machen. Bitte?
Wir haben 4 Stimmen dafür in Deutschland. Wir brauchen also in Frankreich 46.
Wir haben in Deutschland 4 Stimmen dafür. So einfach ist es. Gibt es in Frankreich 47 Stimmen dafür? Dann haben wir eine Mehrheit. Denn nach § 27 unserer Geschäftsordnung können wir mit der Mehrheit, also mindestens 51 Stimmen, beschließen. Wir haben hier 4 dafür.
Ich habe das Gefühl, dass in Frankreich etwas Verwirrung herrscht, ob wir über den Änderungsantrag oder über den
Änderungsantrag stimmen.
Ist das in Frankreich klar gewesen, dass nicht über den Antrag, sondern über den Änderungsantrag abgestimmt wird?
Ja, Amendement, hat er gesagt. Das war klar.
Ja, wir sprechen hier über den Änderungsantrag. Wir verstehen uns hier hervorragend.
Mein Rat ist trotzdem, die Abstimmung auf morgen Vormittag zu verschieben, weil diejenigen, die sich an die Vorgeschichte der deutsch-französischen Versammlung erinnern, wissen, dass es eine nicht einfache Debatte war, wie sich Mehrheiten bilden in dieser Versammlung. Ich glaube, dass die Meinungsverschiedenheiten zu diesem Änderungsantrag Nummer 1 nicht so gravierend sind, dass wir deswegen in den Grundsatzstreit zurückfallen sollten. Herr Präsident.
Monsieur le Président.
Herr Präsident.
Ici, ce qui est l'opinion dominante.
Die vorherrschende Meinung hier oder einstimmige Meinung hier wäre, dass wir heute über die Einsetzung dieser Arbeitsgruppe abstimmen und, wie Sie vorschlugen, dann morgen früh darüber abstimmen, ob der Änderungsantrag angenommen oder abgelehnt wird. Passt das Ihnen auch, Herr Präsident, und passt das unseren deutschen Kolleginnen und Kollegen?
Das passt unseren deutschen Kolleginnen und Kollegen nicht auf Anhieb, weil unsere Usancen sehr klar im Parlament immer sind, dass wir erst, wenn wir über Änderungsanträge entschieden haben, über die Hauptsache abstimmen. Und deswegen wäre meine Bitte, wenn wir heute nicht über den Änderungsantrag abstimmen wollen, weil er uns in die Untiefen der Debatten, wie die Mehrheiten in der Versammlung sich bilden, führen könnte, dass wir dann die Abstimmung über den Änderungsantrag und die Abstimmung über den Antrag insgesamt auf morgen früh verschieben.
Ja, na
gut, dann zählt natürlich das. Folgen wir diesem Vorschlag. Wir sind ganz einverstanden. Ja, natürlich leider, aber.
Ja, vielen Dank. Nein, das haben wir jetzt vorgeschlagen, dass wir die Abstimmung auf morgen verschieben. Herr Kollege Schmidt.
Wir haben abgestimmt. Wir haben eine Regel in der Geschäftsordnung. Wenn es 51 Stimmen gibt, ist angenommen. Wenn nicht, dann ist nicht angenommen. Jetzt muss man bloß auszählen. Ja, also wir haben 4 Stimmen. Ich weiß nicht, wie viele Franzosen anwesend sind.
In Frankreich ist es einstimmig.
Ja, aber wie viele sind denn da? Es gibt ja ein Quorum von 51. Es geht nicht um die Mehrheit, sondern es geht um 51 Stimmen. Und das haben wir gemeinsam in der Geschäftsordnung geregelt. Das muss man auszählen und dann wissen wir, hü oder hot.
Na gut.
Wir vergeben uns doch gar nichts, wenn wir es machen. Was vergeben wir uns? Was machen wir dadurch mehr falsch als richtig? Ich glaube, wir machen mehr richtig, wenn wir es machen. Die sind zum Teil schon in der Sitzung drin.
Also, es ist doch das Problem ein bisschen, dass unsere französischen Kollegen auch mit dem Zeitpunkt ein Problem haben. Und da die Frage auf der deutschen Seite, übrigens auf der französischen Seite, auch viele heikle Implikationen hat, Herr Schmidt, würde ich beim ersten Mal raten, weil ich den Streitgegenstand nicht erkennen kann. Die Frage, dass sich die Arbeitsgruppe mit der Cybersicherheit beschäftigt, ist überhaupt kein Problem. Die Frage ist nur, ob das in der Entschließung drinsteht oder nicht. Und darüber sollten wir nicht in einen Grundsatzstreit machen. Deswegen ist mein Vorschlag zur Güte, und ich glaube, der Präsident stimmt mir zu, ich kenne den gut, dass wir die Abstimmung über Änderungsantrag und die Initiative insgesamt auf morgen zu Beginn der Sitzung verschieben.
Oder nach dem Gesundheitsminister.
Frau Keul, wollen Sie dem widersprechen?
Ja, ja. Das haben wir zur Kenntnis genommen und wir haben auch unsere Zustimmung gegeben, bedauerlicherweise zwar, aber unsere
Frau
Zustimmung
gibt
haben wir.
Zustimmung mit Bedauern. Und einfach bitte. Nicht zu Beginn. Also, jetzt werde ich gerade aufmerksam gemacht von unserem Vorsitzenden Andreas Jung. Wir sollten es nach der Mittagspause machen, weil wir morgen früh der Gesundheitsminister ein Zeitproblem hat. D'accord.
Mais nous, on a une séance, non ?
Ja, nun, angesichts der Fragen an die Regierung kann das morgen gemacht werden, aber auf jeden Fall muss das morgen dringlich vor 13 Uhr beschlossen werden. Anders funktioniert das von unserer Seite her nicht.
Ich glaube, wir sind uns jetzt einig, dass morgen vor 13 Uhr die Abstimmungen durchgeführt werden. Ohne weitere Debatten. D'accord.
Genau, ohne weitere Debatten wird morgen vor 13 Uhr abgestimmt, richtig?
Frau Keul, noch einmal zur Geschäftsordnung.
Ja, bei aller Wertschätzung, Herr Präsident, aber wir haben eine Abstimmung gehabt. Ich verstehe überhaupt nicht, wie wir jetzt, nachdem die Abstimmung anders ausgegangen ist als erwartet, eine Abstimmung vom Tisch nehmen können, um sie auf morgen zu verschieben. Also das deckt sich nicht mit unseren demokratischen Grundprinzipien, wie ich sie sozusagen auch in diesem Parlament und sicherlich auch in der Assemblée nationale regelmäßig praktizieren wird. Ich möchte einfach meinen Widerspruch zu Protokoll geben, dass hier eine erfolgte Abstimmung
verschoben wird. Frau Kollegin Keul, seien Sie mir nicht böse. Nach unserer Geschäftsordnung ist es so, wenn die Mehrheiten nicht eindeutig sind, müssen 51 anwesende Stimmen ausgezählt werden. Und die kriegen Sie im Zweifel jetzt nicht zustande. Deswegen ist die Abstimmung nicht abgeschlossen, sondern wir haben jetzt die Notwendigkeit auszuzählen. Und niemand hat damit gerechnet, dass es jetzt darauf ankommt, dass jedes Mitglied anwesend ist. Und deswegen glaube ich, ist es klug zu sagen, wir machen das morgen zu einem Zeitpunkt, den der Vorstand bestimmen möge, jedenfalls vor 13 Uhr. Alla. Ich denke, wir verfahren so. Gut, dann habe ich noch eine Bemerkung zu machen für zur vorigen Beratung. Bei den Abstimmungen zum Änderungsantrag 4 ist das Abstimmungsverhalten von Bündnis 90 Die Grünen ist ein Fehler unterlaufen, denn Bündnis 90 Die Grünen hat bei der Abstimmung dafür gestimmt, während zunächst festgestellt wurde, sie habe sich enthalten. Das ist für die Wirkung des Protokolls hiermit korrigiert. Womit ich, Herr Präsident Ferrand, unter Beweis gestellt habe, dass es bei uns schwieriger ist, als in der Assemblée den Laden zusammenzuhalten. Aber wir haben es heute dann alles in allem doch sehr konstruktiv geschafft. Ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit, für die hohe Konzentration in der Sitzung. Ich bedanke mich für das Verständnis derjenigen, die nicht ganz zufrieden sind. Und schließe die heutige Sitzung. Morgen früh um 9.30 Uhr wird die Sitzung fortgesetzt. Die Sitzung ist unterbrochen.
Ganz herzlichen Dank und noch einen schönen ausklingenden Tag.
Nein, es muss aus hygienischen Gründen schon alles sauber sein.